Mein Name ist José Segura. Ich arbeite seit 13 Jahren für die Firma Vinatorell. Davor habe ich beim französischen Importeur gearbeitet, 5 Jahre, Vin Sauvin. Und meine letzte Sommelierstation war im Falco in Leipzig. Ich habe Steve Hartsch vor ungefähr 12,5 Jahren als einen sehr jungen und wissbegierigen Sommelier kennengelernt. Jetzt zählt er für mich zu den besten Sommeliers in Deutschland. Er hat ein enormes Weinwissen, hat sehr, sehr viel probiert, teilt sehr gerne sein Wissen auch mit Kollegen. Obwohl ich einige Jahre älter bin als er, hole ich mir sehr gerne einen Rat, wenn ich bei einer Weinbegleitung nicht weiterkomme. Und mich freut es sehr, dass er mal erwähnt wird, weil er eine Person ist, die nicht gerne im Vordergrund steht, aber es verdient hat, genannt zu werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner dieser Zeit. Zu meinem heutigen Gast bin ich nach Berlin gereist und habe ihn im Restaurant Nobelharten Schmutzig getroffen. Und es ist nicht Billy Wagner, nein, es ist ein Sommelier, es ist Steve Hartsch, der nicht wenige legendäre Restaurants in Berlin mit seinem Weinwissen bereichert hat. Dazu zählen das Felin, das Rheinstoff, Fischers Fritz, das Restaurant Schinko, das Mine Wine, das Restaurant 1 unter 0. Er war im The No Name, im Restaurant Gut Ess, im Restaurant Cumberland und ist wie bereits erwähnt jetzt tätig als Sommelier im Nobelhart und Schmutzig. Und bevor wir uns ganz und komplett Steve widmen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei unserem Begleiter, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg aufs allerherzlichste für die wirtschaftliche und händische Unterstützung bedanken. Dank Ihnen ist es uns möglich, uns jetzt auf ihn zu freuen. Herzlich willkommen, lieber Steve Hartsch. Wir starten nicht nur den Tag, sondern diesmal auch den Podcast mit dem Wein. Weil der wird meistens immer so ein bisschen hinten angeklatscht oder irgendwie zwischendurch reingedrückt. Aber für den Wein gibt es zum einen Anlass und zum anderen, es gibt eigentlich immer einen Grund, mit einem Wein zu starten, sei es in den Tag oder in den Podcast. Was haben wir denn da im Glas, Steve?
Wir haben einen Wein aus Andalusien im Glas, und zwar Sherry Amontillado. Das Ganze von einem sehr großem Haus, bekanntes Haus, gut vertreten, glaube ich, in Deutschland auch auf den einigen Weinkarten, Lustau. Escuardia mit Namen. Ist jetzt genau dahinter verbirgt, weiß nur der Kellermeister.
Und diesmal ja auch mit Grund. Also das ist sinnvolles Trinken, was wir hier machen, weil du kommst ja mehr oder weniger gerade vom Flughafen, so reingeschneit. Wo warst du?
Genau, ich bin zurück aus dem Jerez. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Also ich war schon privat mal da, aber habe dahingehend gar keine Unternehmung angestrebt, Weingut zu besuchen im Jerez. Es war jetzt, stand schon länger mal auf der Agenda, die Region zu besuchen, weil es dann doch irgendwie so eine Off-Region ist, die wir alle so ein bisschen stiefmütterlich, glaube ich,
wirklich eigentlich, ne? Es ist so einer der Weltweine, die es allgemein so gibt, und kaum jemand beschäftigt sich kaum damit. Also selbst die Unterschiede zwischen Amontillado, Fino, Oloroso kennen die wenigsten wirklich. Obwohl es so einfach ist.
Obwohl es so einfach ist. Und die älteste Weinregion, die wir haben im westlichen Europa. Und ja, keine Ahnung. Sicherlich, weil es auch dem Zeitgeist geschuldet ist, so ein bisschen. Ich denke, dass wir uns in dieser Machart generell so ein bisschen weniger, oder es auch weniger auf dem Markt Platz findet und auch so ein bisschen Geschmacksknospen dafür verloren gegangen sind.
Ne? Ist es so? Weil es sind ja eigentlich sehr laute Weine. Es sind sehr laute, sehr plakative, sehr fast nicht brutale, aber,
ja,
also aber schon intensive Weine. Und das passt ja eigentlich in die Zeit, wo alles so ein bisschen bunt ist, alles so ein bisschen drüber.
Das stimmt, aber vielleicht jetzt in unserer Sommelier-Welt eher noch als dann letztlich auch der Endverbraucher. Von dem spreche ich jetzt vielleicht auch eher, der sich ein bisschen vielleicht auch dieses Geschmacksprofil gar nicht mehr so entweder angetrunken hat oder damit Kontakt hatte oder es vielleicht gänzlich ausschließt, weil es einfach nicht in seiner Präferenz liegt. Ne? Weil er vielleicht eher das Blumige, das Fruchtige, das Charmante, ne? Das sind wir ja hier schon eher auf der gegenüberliegenden Seite mit Oxidation, mit einer sehr salzigen, vielleicht auch puristischen, gerade beim Fino Richtung sind. Klar, immer noch laut, aber sicherlich weit weg von Stachelbeeren und blumigen oder bärigen Aromen, ne? Wie es, denke ich schon, das Gros gerade so ein bisschen auch am Markt abverlangt. Ne? Oder wo auch der Markt sich gerade oder hinentwickelt hatte über die Jahre.
Es gibt ja kaum ein dankbares Getränk eigentlich wie ein, keine Ahnung, ein Oloroso, der schon durchoxidiert ist, oder wie teilweise auch ein Amontillado. Mhm. Du hast keinen Zeitdruck, du kannst den zu Hause stehen lassen, kannst hier eine schöne Karaffe reinfüllen, das Ganze wirkt schmückend. Und wenn man irgendwie so Sonntagnachmittag oder der Stollen kommt, dann wird er rausgezottelt. Oder einfach auch irgendwann zum Abend. Das ist ja so ein Glas, wo du wir haben jetzt nicht viel eingeschenkt. Mhm. Wir haben vielleicht irgendwie so 2-3 Zl, aber zum einen ist fast der ganze Raum hier ausgeduftet mit dem Sherry. Und du hast diese, ich finde, so rosinierten, du hast diese karamelligen Töne, die schokoladige, dieses leicht rauchige, würzige mit dabei. Und findest du, da ist noch Rebsortentypizität zu spüren?
Das weniger. Hier hat natürlich schon die Oxidation, die Wirkung von der Luft auf den Wein natürlich überhand genommen. Und das natürlich aber auf der Typizität, so wie man die Region kennt, auf Palomino Fino, was ja Amontillado ist, trocken ausgebaut zumindest. Und ist das, wenn man das Thema kennt, wenn man sich damit auskennt, natürlich ist es Palomino Fino und wieder zu erkennen, gerade wenn man es am Gaumen hat, diese zupackende Salzigkeit, die von der Flora natürlich irgendwo auch gelenkt ist, am Anfangsstadium dieses Werdens, dieses Weins und dann natürlich die Oxidation. Es ist ein Getränk, was sich immer wieder weiterentwickelt und du immer wieder, auch wenn du deine Nase reinhältst, dir wieder was Neues irgendwie zu entdecken verleiht und für uns natürlich, die sowas lieben, ein großartig dankbares Getränk und wie du schon sagst, ne, man kann es monatelang im Kühlschrank aufbewahren, also gerade Olorosos, die komplett oxidativ ausgebaut sind, ist das eine sehr lange Haltbarkeit und dankbares Getränk, ohne Frage.
Wobei das beim Fino Sherry einer der größten Fehler ist, wenn man den zu lange auflässt. Ich denke, ein Fino sollte so innerhalb von 2-3 Tagen oder manchmal eine Woche oder anderthalb Wochen maximal getrunken werden und wenn er diese oxidativen Töne bekommt, dann geht diese Filigranität total verloren und ich glaube, das ist so eins dieser größten Misunderstanding, dass man da Sherry so in eine Schublade presst, aber ein Fino zum einen natürlich kühl und zum anderen eben auch relativ schnell aufbrauchen und nicht ewig lang neben der Kaffeemaschine und dann in so einem kleinen typischen Sherryglas serviert, da kriegt man eher aufstehende Nackenhaare.
Ja, das stimmt. Zum einen, es ist wieder die Frage von Qualität, ne? Wo man sich hinbewegt. Natürlich gibt es das Massenprodukt, was Sherry ja leider ist und das mussten wir natürlich jetzt auch wieder feststellen, aber es bewegt sich auch da gerade eine Menge, ein Neudenken beziehungsweise ein Rückbesinnen auf die alte Art, wie man Sherry hergestellt hat.
Was ist der Unterschied zwischen der neuen und der alten Art,
wenn du das gerade ansprichst? Ja, alten Art, also im Prinzip die Aufspritzung ist ja auch was entstanden ist. Also, meines Erachtens, so haben wir es auch jetzt erfahren, seit 1969 im Prinzip das Reglement der Aufspritzung oder der gänzlichen Region, dass diesem Mantra zu folgen oder beziehungsweise dieser Machart. Davor war es natürlich auch immer gang und gäbe, die natürlichen Weine, so wie sie dort genannt wurden, waren immer die Weine, die teureren Weine, es waren unaufgesprittete Weine, die schon viel Alkohol hatten mit 15, so wie wir es ja heute beim Fino auch noch haben, aber eigentlich nie darüber hinausgegangen sind.
Und das waren die teureren Weine früher?
Das waren laut Liste, wir hatten eine uralte Liste gesehen von 1870, meine ich, González Bias, wo wirklich die, das ist ja auch die Sache, die aufgespritteten Weine immer oder das Anwenden der Aufsprittung immer für die günstigen Qualitäten, die niederen Qualitäten angewandt wurden, weil die über See gegangen sind und das ungesprittete im Prinzip vor Ort geblieben, dann schon auf der Preisliste auch merklich teuer waren. Und die hießen dann natürliche Weine, natürlich erzeugte Weine, weil sie halt eben keinerlei Aufspülung erfahren haben. Und das Spannende ist ja auch hier, und das ist auch heute noch in der Machart, dass man Finos natürlich, so wie von dir beschrieben, eher schnell genießen sollte. Aber es gibt natürlich auch andere Interpretationen. Wir waren jetzt bei Bodegas Tradition, die ihren Fino zum Beispiel 12 Jahre unter der Flora liegen lassen. Das sind dann Weine natürlich, die dann nicht mehr dieser für uns bekannten Typizität als Fino entsprechen, oder so wie wir sie kennen, dieses sehr schlanke, salzmandelige, sondern hier geht natürlich auch ein bisschen mehr Luftoxidation mit ins Spiel und eine ganz anderer Druck. Und das sind schon Weine, die da kann man selbst ein Fino mal 2 Wochen im Kühlschrank offen lassen und das hält da gut aus. Und das waren tatsächlich auch sehr bewegende Weine. Also wir haben aus einer Crerera haben wir dann einen 7 bis 10 Jahre alten Fino getrunken. Das war Weltklasse. Mhm. Auch nochmal ein anderer Blickwinkel dann, den wir darauf bekommen haben, was möglich ist. Ne? Also es gibt nicht nur das austauschbare Supermarktprodukt im Fino-Bereich oder Manzanilla, sondern es gibt auch natürlich noch von der Herangehensweise vom Ausbau her auch nochmal einen Schritt nach oben, was die Qualität anbelangt. Und Weine, wo wir selbst uns abends eine große Flasche im Restaurant bestellt haben und die zu viert genüsslich zu dem Essen getrunken haben. Ne? Cool. Weil sie halt einfach packend waren. Ne? Also das war schon nochmal eine andere Dimension und Qualität, ganz klar.
Und ideale Speisebegleiter, oder?
Unbedingt, gerade für die Küche da vor Ort. Also egal, ob das jetzt Sachen sind wie Artischocken, die wir mit Bacon oder Gambas gegessen haben, oder ganz klar, der Klassiker, ne? Also Anchovies, die man dort auch isst. Das ist schon, ob das Jamón Ibérico ist, das sind natürlich die Sachen, die ja super dazu funktionieren, wo dann teilweise auch der Wein richtig brav wird und gar nicht mehr dieses druckvolle, aromatische, so wie wir den Wein solitär trinken, mit den Speisen eigentlich super verschmelzt. Also das ist, ja, wie so oft in der Weinwelt, das einem begegnet. Ne? Mhm. Das in der Region die Speisen und die Weine irgendwie eine sehr sinnige Kombination teilweise darstellen.
Was hast du mitgenommen, was man wissen muss? Also die Rebsorten wahrscheinlich, vielleicht auch die Macharten, verschiedene Herkünfte?
Ja, das natürlich zum einen nochmal tieferen Blick drauf kriegt, weil man beschäftigt sich einfach viel zu wenig damit und hat auch gar kein großes Wissen. Also mir geht das zumindest so oder ging das so. Und deswegen war es auch so wichtig, darunter zu fahren, dass man schon auch mal einen tieferen Blick reinbekommen hat. Und klar, Palomino Fino als Rebsorte, Moscatel und Pedro Ximénez, die Aufsplittung, das muss man jetzt, glaube ich, nicht großartig erzählen, mit Montilla Morillas. Aber auch die Besinnung, die jetzt gerade, oder die Bewegung, die zum einen stattfindet, dass man Weingüter vorfindet, die wieder auf Einzellagen setzen, die in der Vergangenheit schon immer Bestand waren von dem Triangel dieses Jerez-Anbaugebietes, die 4 großen Lagen, und dort auch ungesprittet zu arbeiten zum Teil, aber auch gesprittet und dort nochmal mehr auf die alte qualitative, und so war es ja in der Vergangenheit, so wurde es zumindest auch gesagt, immer der Fokus. Ich meine, es gibt ja auch Einzellagenbezeichnungen in den Großlagen, den Pagos, der immer zugehörig zu einem einzelnen Weinbauer gehörte. Und dort schon immer eigentlich auf Qualität gesetzt wurde. Heutzutage sprechen wir ja schon von einem absoluten durchindustrialisierten Produkt beziehungsweise einem Massenprodukt. Das heißt, der Kilopreis ist wahnsinnig in den Keller gegangen. Es geht nur noch über Kilos. Man erntet auf den Hektar unglaubliche Zahlen, verkauft es in die Kooperativen.
Weißt du, welche Zahlen?
Ich habe was von 7 Tonnen pro Hektar gehört. Wow, also da geht es wirklich da geht es halt auch ums nackte Überleben, ne? bei den Weinbauern, weil der Preis so im Keller ist. Und die Bodegas dann natürlich dann dort ihre Waren kaufen. Es gibt auch kaum große Häuser, die eigenen Besitz haben. Auch bei Tradition, wo wir waren, die sich nur auf Fours und VOS, also über 20 bis 30 Jahre alte Sherrys besinnen, auch die kaufen, die haben keine eigenen Weingärten, kaufen dann zu. Also man hat sich so ein bisschen abhängig gemacht von der ganzen Geschichte, dass man im Prinzip auch dann sich sofern abhängig macht, dass man zum einen natürlich den Weinbauern die Summe abnimmt oder beziehungsweise diesen Preis so niedrig hält und der Weinbauer oder die Weinbauern ja im Prinzip das Produkt auf einem und denselben Alkohollevel, Qualitätslevel ernten, weil sie natürlich am meisten Ernte einfahren möchten. Und das heißt, alle Ausgangsprodukte, ob das jetzt ein Fino ist, ein Amontillado oder ein Oloroso, Palo Cortado auch noch mit dazugestellt, funktionieren eigentlich alle auf einem sehr zeitig gelesenen Lesegut, was gar nicht die Chance hatte, sich irgendwie natürlich auch im Weingarten, und wir reden hier von einem der absoluten Weltklasse-Terroirs, wir reden hier von Kalkböden beziehungsweise
purer Kalk, also es ist, ja. Der leuchtet ja fast aus dem Boden heraus.
Exakt, wenn man drüber fliegt, man sieht die weißen Böden.
Wirklich,
und
ja.
Es ist einfach, es ist, da liegt ein Schatz. Und das ist, glaube ich, auch das, was die neue Generation wiedererkennt und sich wieder darauf besinnt, diese Weine so zu machen, wie man es früher gemacht hat und auch mehr wieder auf eben diese Einzellage gehen, ist es schon dann eben auch verständlich, dass man eigentlich wenig bis gar nicht viel Qualität machen kann, wenn man nicht dem Wein die Zeit gibt, was dann die vermeintlich niedrige Qualität im Fass zu diesem doch sehr akzeptablen und sehr komplexen Getränken doch irgendwo do macht. Aber früher war es immer so, dass du eigentlich 3 Ernten bis 4 Ernten hattest. Du hast eine sehr zeitige Ernte gehabt für den Fio, für den Manzanilla. Mhm. Du hast deine mittlere Ernte gehabt, deine vollreife Ernte, Spätlese würden wir es jetzt in Deutschland nennen, woraus dann die Amontillados entstanden sind. Und dann natürlich die nochmal spätere, leicht überreife Variante dann eher für die Olorossos, die ja von Anbeginn in die oxidative Phase gehen. Mhm. Und Palo Cordado war immer ein Jahrgangs-Amontillado, nicht diese Magie, die man oder diese Fabelmärchen, die man heutzutage immer hört, dass es so ein Zufallsprodukt ist, sondern man geht da schon auch von Anfang an, weiß man, was man da macht und wann, wie viel Menge. Und das ist so ein bisschen dann auch die Qualität, die darunter leidet, ne? Also wenn ich wirklich darauf angewiesen bin, ein Produkt zu kaufen, das ist relativ austauschbar, weil es halt einfach gelesen wird, wenn es die meisten Menge trägt. Und Gewicht natürlich danach hat, dann bin ich einem sehr, sehr niedrigen Grundmaterial ausgesetzt. Ne? Hm.
Was denkst du, was ein guter Sherry kosten müsste? Damit
wir reden.
Was sollte man mindestens dafür ausgeben?
Das ist die Frage, wie er gemacht ist. Wenn ich ein 2 Jahre unter der Flor gereiften Fino habe, dann ist das natürlich nochmal eine andere preisliches Niveau, als wenn ich jetzt wie bei Tradition einen 12-jährigen gereiften Fino habe. Das muss man natürlich schon dann miteinander irgendwie vergleichen oder beziehungsweise bewerten. Natürlich, das müsste man durchrechnen, was natürlich auch so der einzelne Bauer verdienen müsste, ne, um irgendwie auch ordentlich zu leben können. Aber wir reden schon, ich weiß jetzt gar nicht die Preise aktuell, aber wir reden schon von 20 Euro, wo man Fino auf jeden Fall hinstellen sollte ins Regal. Ne?
Allein bei dem Aufwand, bei der Zeit? Exakt. Also zusammengefasst, man muss nur 3 Rebsorten kennen. Also man muss ein Palomino Fino, man muss ein Pedro Ximenes, ein Moscatel kennen, muss mehr oder weniger 3 Hauptmacharten, also eigentlich nur 2. Ein Fino auf der einen Seite und Oloroso auf der anderen Seite. Und Amontillado letztlich aus beiden ein Gemisch, weil es auf der einen Seite ein Fino ist, der erst unter der Florschicht reift und dann die Florschicht im Idealfall nach 8 bis 10 Jahren irgendwann stirbt und er dann weiterreift. Also mehr oder weniger die beiden Welten in sich vereint. Und dann eben die Spezialisierung wie Manzanilla und ein Paolo Cortado.
Ja, und es ist generell verstehen, wie letztlich alles dort, glaube ich, geschichtlich auch miteinander verbandelt ist, dass es eben nicht nur diese Welt, wie wir sie kennen, und das war mir bis dato ja auch nicht klar, eben diese besagten 3 Sachen gibt, sondern dass es eben halt auch tolle, nicht gesprittete Weine gibt. Und zum Teil natürlich auch, das kann man mögen, das kann man nicht, aber wir haben ja schon ein ähnliches Terroir wie der Champagner, auch Schaumweine eigentlich immer auch zu Hause waren. Ne? Da gibt es Spielereien eben wie, wir starten mit einem Fino, machen daraus Florreifung und dann machen wir daraus einen Schaumwein. Es gibt Sachen, die dann halt eher wirklich einem Champagner entsprechen, ohne Flor. Und auch das kann sicherlich ein spannendes Thema sein. Es ist auch relativ, wenn man sich jetzt auch mal den Leseverlauf anschaut, sie haben eine sehr frühe Blüte und überspringen ja eigentlich den Hochsommer. Ne? Die ernten ja im Juli, August und überspringen den Hochsommer und können dadurch auch ihre Säure irgendwo ein Stück halten. Auch was Spannendes für die Schaumweinbereitung und glaube ich auch das Terroir gibt halt einfach alles vor. Ne? Das ist schon was glaube ich in der nächsten Zeit, wo wir schon noch ein bisschen was hören und sehen werden, dass das spannend ist. Es gibt ja mittlerweile ein paar Projekte, die wir auch besucht haben, die zeigen, dass der Weg sich lohnt, den einzugehen und sich auch die Arbeit aufzubürgen und Weine aus Palomino Fino zu machen. Ich meine, es gibt sie ja heute noch auf Gran Canaria, wo wir auch tolle Weine dann eben vom Vulkan von dieser Rebsorte sehen. Auch eine tolle Rebsorte, die halt einfach auch zeigt, auf welchen Boden sie gewachsen ist und das auch gut transportiert. Ne? Und die Florhefe ist natürlich aufgrund der Südlichkeit schon, und das war mir auch neu eigentlich, das Mittel, was dem Wein diesen Druck gibt. Ne? Also es ist ja was im Prinzip Nährstoffe braucht, um am Leben zu bleiben. Deswegen wird ein Fino immer wieder gefüttert mit neuem Fino, damit die Florhefe Hefe immer wieder Nahrung bekommt und sie verspeist ja Glycerin, also den zweiten Alkohol und andere Nährstoffe, die dem Wein halt einfach dieses sehr Vertikale geben, ne? Was er vielleicht ohne die Flor gar nicht hätte. Insofern hat man sich ja auch sehr clever eigentlich in der Vergangenheit schon diese Reife mit der Flor zu eigen gemacht, um gewissen Druck und Frische zu kriegen in die Weine, ne? Eigentlich sehr clever.
Speisebegleiter hatte ich vorhin schon mal gesagt. Hättet ihr bei euch in der Küche irgendwas, was du dir zu diesem Amontillado von Lustau vorstellen könntest?
Unbedingt, das liegt gar nicht so lange zurück. Wir hatten erst ein Gericht, das war ein Schupfnudel, die Micha gemacht hat.
Schupfnudeln?
Schupfnudelgericht, genau. Und dazu gab es eine sehr starke Sauce Bechamel.
Ja.
Großartig. Und geschmorte Zwiebeln.
Ja.
Und Zwiebeln und Amontillado, meistens ist ja eher so Zwiebel Madeira, ne? Auch wieder ein Oxidationsthema, was immer gut funktioniert. Und das hatten wir auf jeden Fall auf der Karte und dazu haben wir auch einen Sherry gemacht. Das passte super. Wir hatten jetzt neulich auch erst wieder ein Gericht, Kalb mit geschmorter Zwiebel, also auf der Schnittfläche karamellisierte, angegarte Zwiebeln und dazu gab es auch eine Sauce Bechamel, allerdings ein bisschen mit Säure. Da haben wir ein bisschen Buttermilch mit dazugegeben und auch das super. Also
hattest du schon mal so diese absolute Wein-Speisen-Kombination, also auch losgelöst vom Sherry, wo du sagst, das hat mich dermaßen geflasht und das hat sich bei mir geschmacklich so eingebrannt, dass ich nachts manchmal davon träume?
die jetzt aus meiner
Hand allgemein stimmt. aus deiner gesamten, keine Ahnung, Weintrinkerkarriere.
Ich glaube, ja doch, das hat mich, und das war ganz am Anfang auch so ein bisschen von meiner Weinkarriere, 1, 2, 3 Karriere, war damals im Aqua, das weiß ich noch, wir hatten bei Giesel, es gab irgendein Gericht, Schwein, Kirschen meine ich.
Und Schwein dazu, mit Kirschen?
Ich meine, ja, und dann gab es dazu irgendwie ein Tannat aus Uruguay und das war schon irgendwie eine geile Kombination. Ja. Heutzutage zurückblicken, klar. Das funktioniert, aber es war damals, glaube ich, so, und es liegt ja jetzt schon über 10 Jahre zurück, war das, glaube ich, eine schöne, sehr schöne, und man sieht ja, ne, so lange zurücklegen und ich habe es noch im Kopf, eine schöne Kombination.
Hat sich eingebrannt. Ja. Ja, das ist manchmal spannend, also gerade eben, wie so die Kombination von Weinspeisen sich irgendwie ja, in den Sinn einbrennen oder eben da bleiben kann. Oder sind so, das zeigt also, wie emotional manchmal Essen und Trinken, die Kombination aus beiden dann irgendwie sein kann. Und wie sehr uns das irgendwie auch prägt. Jetzt hast du den Sherry in extrem großen Gläsern eingeschenkt. Also man würde normalerweise sagen, so in dem Sinne Bordeaux-Gläsern ist es nicht ein wenig ungewöhnlich, weil wenn man irgendwo hingeht, kriegt man ja die meistens in so halben Schnapsgläsern und muss damit zufrieden sein.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist generell, sollte man da mal so ein bisschen eine Änderung oder den Blickwinkel ändern, dass man mehr Acht gibt, welches Getränk in welches Glas und da auch gern mal risikobereit sein oder beziehungsweise experimentierfreudig, dass man schon schaut und hier haben wir ja, das ist ein betörender Duft, das ist laut, das schreit ja aus dem Glas und warum soll ich das jetzt in so ein kleines Glas einsperren? Das hat bestimmt ein paar Jahre auch auf den Schultern dieser Wein in der Reife, in der Oxidation und ich habe es jetzt auch gerade gegenüber probiert und das ist ja das, was wir hier auch gänzlich immer machen, dass wir auch live in dem Moment, wir wissen ja jetzt auch nicht immer jeden Wein, wie er sich jetzt just in diesem Moment verhält, gerade wenn man mal 2 Jahre nicht verkauft hat, dass man einfach auch vor dem Gast das einfach auch mal probieren. Ne? Das, welches
wie oder der Gast?
Wir zunächst und der Gast wird natürlich in dem Moment erstmal neugierig, was wir da machen und dann lassen wir den Gast natürlich auch probieren, ne? dass er auch versteht, was wir da machen. Und das,
auch
das
aus beiden Gläsern?
Naja, genau. Okay. Genau. Das machen wir schon. Und genau, wir lernen da dazu, der Gast natürlich auch und das Allerwichtigste ist ja, dass das Getränk sich dann einfach auch so zeigt, wie wir uns das wünschen oder wie es der Winzer sich wünscht und wie es halt einfach in dem Moment einfach ein schöneres Erlebnis für den Gast ist.
Versuchst du dem Wunsch des Winzers zu entsprechen oder hast du da andere Prioritäten? Nee, also bist du der verlängerte Arm des Winzers oder eher der verlängerte Arm der Küche oder hast du einen eigenen Ansatz oder versuchst du den Gast irgendwie zu interpretieren oder was ist dein Ansatz bei der Wahl der Gläser zum Beispiel oder allgemein eben auch bei der Präsentation der Weine, Temperaturwahl etc.?
Das muss natürlich schon ein Stück weit von mir gelenkt werden oder vorgedacht werden, dass ich gewisse Parameter halt im Vorfeld schon erstmal berücksichtige, dass das Getränk auch in dem Moment, man hat in dem Moment dann auch wenig Zeit, irgendwie großartig noch Änderungen vorzunehmen. Und natürlich gibt es da einen groben Leitlinie, wie das Getränk sich präsentieren soll, was jetzt die Temperatur anbelangt, welches Glas findet man natürlich, wie schon gesagt, am Gast heraus. Und ich bin jetzt kein Leitarm des Winzers, weil es geht ja um das Getränk, wie sich das Getränk zeigt und selbst für den Winzer ja, glaube ich, auch nicht immer zu 100% zu wissen, in welchem Stadium jetzt gerade der Wein sich befindet. Ist er verschlossen? Ist er vielleicht sogar schon ein bisschen reifer und braucht vielleicht ein kleineres Glas oder ein gewölbteres Glas? Also das ist dann schon in dem Moment ganz klar im Getränk bin ich dann erstmal unterwürfig, weil das soll ja so gut wie möglich sich auch am Gast zeigen und sich trinken und in all seiner Facettenreichtum und Schönheit irgendwie dann auch präsentieren dürfen. Und da bin ich dann der Untertan des Getränks sozusagen.
Was nimmst du sonst als Hilfsmittel außer dem Glas? Also außer, dass du versuchst, ihn mit dem Glas perfekt anzukleiden oder ihn in eine perfekte Form zu bringen? Gibt es irgendwas anderes, was du als Tools hast, was du für deinen Weinservice unbedingt brauchst?
Ja, also schon natürlich erstmal die Bibliothek im Kopf, dass ich schon abschätzen kann, okay, wir haben ja auch teilweise von einem Jahr mehrere Jahrgänge dann auf der Karte, dass man natürlich dann auch in dem Moment genau schaut, okay, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt das nehmen, das präsentiert sich jetzt einfach schöner, wenn es diese Situation vorliegt mit der Jahrgangstiefe, dann ist das natürlich schon mal erstmal mein erstes Tool oder gänzlich dann halt auch den Gast dahin irgendwie zu beraten, dass man vielleicht jetzt gerade, und das immer wieder bei dem verlängerten Abend der Küche, okay, wir haben jetzt ein sehr gemüselastiges Gericht, vielleicht nehmen wir jetzt nicht unbedingt einen rohen Wein, sondern vielleicht mal Lust auf was Neues zu probieren. Da muss man natürlich immer individuell schauen, wie der Gast sich dahingehend öffnet. Ne? Das ist schon dann auch so eine Abwägung der verschiedenen Sachen, die vorliegen. Aber klar, zum einen, das so zu wählen, dass das Getränk sich auch die Möglichkeit hat zu zeigen, der Wein, dass er einfach auf dem Punkt eine Reife hat, dass er einfach nicht verschlossen ist oder vielleicht auch einfach aus dem Beratungsgespräch mit dem Gast vielleicht auch gar nicht das Richtige ist, was er sich gerade wünscht. Ne? Mhm. Das ist vielen Dingen dann in dem Moment unterlegen. Ne? Also die Wahl, ist es die richtige Wahl zum Essen? Da kann man natürlich, dann muss man natürlich immer Rücksicht auf den Gast, wenn er jetzt einen kräftigen Wein zum Gemüse essen, dann bekommt er das. Aber da dahingehend dann zu schauen, ist es nicht vielleicht eher Côte Rôti anstatt Saint-Joseph oder wie auch immer. Also, und dann sind es natürlich Wahlmittel wie Temperatur, muss ich es garaffieren oder dekantieren? Genau, oder bauen wir vielleicht noch vorneweg noch ein, zwei Gläser ein, damit der Wein nochmal noch eine Viertelstunde Zeit hat zu atmen, damit er dann einfach sich von der ersten Minute an beim Gast im Glas einfach besser präsentiert.
Ne? Brauchst du eher auf Sicherheit? Also bist du ein Sicherheitsspieler oder ein Grenzgänger? Dass du sagst, wenn du einen absolut unbekannten Gast hast und versuchst, den einen schönen Abend zu bereiten, entsprichst du seinem Wunsch oder versuchst du erstmal auszuloten, welche Richtung er normalerweise trinkt und nimmst ganz bewusst und ganz radikal was anderes?
Genau, also das kommt dann tatsächlich auf die ersten Begegnungsminuten an mit dem Gast. Wie schätze ich die Gäste ein? Ne? Das kriegt man ja relativ schnell raus mit der Berufserfahrung, dass man einfach sieht, wie risikofreudig ist der Gast. Ist er natürlich jemand, der beschlossen da auf seine Auswahl trägt, weil er einfach auch jetzt die Position interessant findet oder ist jetzt hierher gekommen. Dafür ist die Karte ja auch dann sicherlich auch deutschlandweit oder weltweit bekannt, dass er dann diese Position trinkt. Dann werde ich natürlich einen Teufel tun, ihn da irgendwie Gegenteiliges zu empfehlen. Und wenn der Gast aber von vornherein sich öffnet und auch zeigt, dass er da experimentierfreudig ist, dann versuche ich natürlich auch mal was zu zeigen, was der Gast nicht kennt, was sich sicherlich sehr ähnelt mit dem, was er sich da gewünscht hat. Und das muss man natürlich in einem Gespräch ausloten, ne? was sich der Gast vorstellt. Also gibt es beide Sachen. Also es gibt zum einen einmal, dass ich weiß, okay, ich werde jetzt hier dem Gast auch keine Freude bereiten und mir erst recht nicht. Und im Ablauf des Abends, wenn ich jetzt auf Teufel komm raus, da versuche mal in meinen Kopf durchzusetzen, würde ich nie machen, dann bekommt der Gast, was er möchte und was sich herausgewählt hat und dann merkt man ja, ob sein Gegenüber einfach auch offen ist für Experimente und dann bin ich natürlich jemand, der auch mal was raussucht, wo so, hups, okay, das hätten die vielleicht nie vorher getrunken, weil sie auch schon auch ganz klar kommuniziert haben, dass das und das vielleicht nicht so in ihrer Warte liegt. Das Thema Säure ist da immer ein ganz großer Punkt, dass ich da manchmal schon auch versuche, die Grenzen auszuloten. Ne? Und komischerweise mit genügend Erklärung, warum es so ist, wo der Wein herkommt, die Rebsorte, Jahrgang meinetwegen, und du einfach versuchst, die Gäste an die Hände zu nehmen und ihnen das zu erklären, warum das vielleicht ein bisschen eine höhere Säure hat wie ihr gewünschter Grauburgunder oder was sie sich auch immer gewünscht haben, dann in der Regel ist es sehr erfolgsversprechend.
Beim Service selber auch riskant? Also sprich, würdest du Cabernet Franc aus dem Loire-Tal auch im ganz kleinen Weißweinglas nehmen, wenn du die Frucht rausarbeiten möchtest und die Säure betonen, Halt des Weines irgendwie charakterisieren möchtest, oder bist du da den Vorgaben oder den Vorstellungen des Gastes entsprechend und sagst, na klar, ihr Rotwein und muss ein großes Glas. Klar, es ist immer Kommunikation, aber wenn du jetzt mehr oder weniger keine Chance hast zu kommunizieren, sondern entscheiden musst, sprich der Gast ist in ein Gespräch vertieft, man möchte nicht stören und du willst den Service einfach voranbringen, also wie risikobereit bist du da oder gar nicht und versuchst gerade in so einer Situation dann einfach auch nur Service zu machen?
Zunächst einmal versuche ich natürlich schon erstmal das Glas so zu wählen, wie wir schon im Vorfeld hatten, dass der Wein sich einfach in dem Moment gut zeigt. Mhm. Ob da jetzt die Säure sich ein bisschen in den Hintergrund stellt, weil ich das großes Glas wähle, das würde ich jetzt in dem Moment, so eine Situation hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. Das versuche ich schon im Vorfeld auszuloten, dass ich dann Cabernet Franc ausschließen würde, wenn er sagt so, ne, diese Weine möchte ich jetzt gar nicht trinken, diesen Stil. Aber grundlegend, ja, habe ich das jetzt auch gar nicht noch so mal bedacht, dass ich dann ein größeres Glas wählen würde, nur um dem Wein ein bisschen die Charakteristik zu nehmen oder zu verändern oder zu manipulieren oder wie auch immer, dass es dann so dem Gast gerecht wird. Nö, also da nehme ich schon auch eher dann hier, wo wir jetzt auch den Lustau drin haben, da gibt es dann ein Cabernet Franc drin, das ist meistens eh so das beste Glas für ein Cabernet Franc. Mhm. Genau, das.
Wann karaffierst du? Gibt es dann einen Ansatz für dich, dass du sagst, dann immer, oder ist das auch eine reine Gefühlssache oder ist das auf Wunsch des Gastes? Oder?
Klar, zum Wunsch des Gastes immer, wenn er das möchte, kriegt er das. Und aber klar, das ist sensorisch, ne? Ich mache die Flasche auf und krieg natürlich dann schon mit, okay, wir haben hier eine sperrige Tanninstruktur, wir haben hier vielleicht auch einfach einen Wein, der gerade sich einfach überhaupt nicht darbietet oder präsentiert, sich offen zeigt, dann ist natürlich Dekantieren vonnöten. Und dann kann das aber auch mal sein, wenn es um sehr natürlich erzeugte Weine geht, wo ich weiß, Erfahrung habe, okay, das fängt vielleicht relativ schnell an, Fehltöne zu entwickeln, dann wird es halt mal ein schnelles Sturzkaraffieren und wieder zurück in die Flasche. Ne? Mhm. Das machen wir sehr häufig, oder ich mache das sehr häufig.
Auch vorm Gast?
Ja, ja.
Mit Richter?
Ja.
Nö. Dann zurück zu
also, den Trichter. Freestyle. Das machen wir Freestyle. Und dann gucken die Gäste auch immer interessiert. Das ist ja das Schöne, ne? Dass die Gäste dann, dass man damit das Interesse weckt, ne? Dass man ins Gespräch kommt und dann auch irgendwie die Möglichkeit hat, den Gästen das zu erklären, warum wir das machen. Und dadurch entsteht auch so ein Gespräch und man stellt sich mehr Fragen und das sind dann irgendwie tolle Ausgangsmomente für ein tieferes Gespräch. Ne?
Würdest du vorher fragen, ob du das machen darfst oder entscheidest du einfach und machst es dann?
Ich mache es schon von Haus aus lieber, weil, das ich auch schon gesagt hatte, dass ich einfach schon möchte, wenn der Gast sich die Position oder wir das Gespräch im Vorfeld hatten, ich dann die Empfehlung gegeben habe, dass der Wein dann halt auch einfach von der ersten Minute, das kann man nicht immer so 100% garantieren, das ist schon klar, aber dass der Gast einfach ein schönes ersten Probestück bekommt, dass er sich auch direkt so schockverliebt. Ne?
Aber wenn Fall. Du jetzt sagst, du hast diese die Entscheidung getroffen, dass du einen Sturz dekantieren würdest oder eben doppelt dekantieren, du fragst vorher, ob du das machen darfst, oder?
Nö, eigentlich oder nicht.
Das machst du es nicht.
Nein, okay. Das ist dann schon
deiner Kompetenz zugesprochen, dass du das entscheiden kannst.
Ja, okay. Das würde ich schon sagen.
Gibt es sonst Möglichkeiten, mit dem Wein zu spielen? Also spielst du mit der Temperatur, spielst du mit, nimmst du Dropstops, nimmst du Belüfter, irgendeinen Quatsch oder nicht Quatsch, aber also irgendein Tool oder hast du da oder irgendwas, was du überhaupt nicht magst, arbeitet ihr mit Korova?
Mit Korra? Nein, also wir haben Korra war im Sinne von Schaumweinverschlüsse für die Schaumweine einfach über Nacht, dass wir da stabil sind. Aber wir schenken jetzt nichts aus dem Korra aus. Das machen wir gar nicht. Wir haben auch gar nicht das Gerät hier. Wir sind eigentlich schon so, dass wir die Weine auch aufmachen, wenn ein Gast einen besonderen Wunsch hat. Natürlich hat das eine Grenze und dann versuchen wir das auch unter die Leute zu kriegen. Wir haben viele weinbegeisterte Leute, so dass wir mit der offenen, selteneren Flasche dann meistens auch gar nicht so viel Verlust tragen. Würde ich nicht machen und ist auch tatsächlich aus meinen vorherigen Stationen irgendwie gar nicht so mit guten Erfahrungen besetzt, muss ich ehrlich sagen. Es gibt sicherlich Weine, die mit Korra Vin funktionieren und das sind, wir hatten damals auch wo kam er an den deutschen Markt eingeführt worden? Ich weiß, am Rutz hatten wir die Proben. Das waren dann Bordeaux-Häuser, wo wir im Prinzip auch blind rausfiltern sollten, welche Weine jetzt schon ein halbes Jahr offen sind, welche frisch aufgemacht sind. Und das sind natürlich auch genau diese Bold-Weine, wo das sehr gut funktioniert. Da gibt es gar keine Kritik dran. Aber sobald ein Wein feiner wird, weniger Tannin hat und so, dann sehr natürlich auch gemacht ist, also mit wenig Stabilisierungsmitteln, dann ist es schon was, wo der Wein drunter leidet und gar nicht so diese lange Haltbarkeit erfährt dadurch. Mhm. Von daher überspringen wir das Ganze auch. Also das ist jetzt so meine persönliche Wahrnehmung oder Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Drop-Stops gibt's nicht. Ich arbeite damit jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe Billy irgendwann mal gesehen damit. Weiß gar nicht, in welchen Zusammenhang das war. Weiß er mal hier war, ne? aber nö, das eigentlich nicht. Temperaturen natürlich sowieso. Also es ist schon so, dass wir auch die Rotweine hier sehr, sehr kühl servieren. Weil,
das heißt, wie viel Grad?
Oh, das steht schon meistens so zwischen, so auf 9.
Ne? Auf 9?
Ja, ja, ja.
Krass.
10. Das ist zum einen, ne, wir haben ja hier die Lampen über den Tresen hängen, das wird zum einen auch relativ schnell warm, das dem geschuldet, aber auch einfach die Weine, also natürlich immer dem Stil vorausschauend gewählt, dass die Weine natürlich in einem sehr trinkigen, kühl vinifizierten oder auch von der Rebsorte oder Region, Jahrgang, wie auch immer, umso kälter, umso besser zeigen sich die Weine und umso trinkfreudiger gestalten, also stellen sie sich dann dar. Natürlich kann ich das mit einem Wein mit einem gewissen Alter, 20, 25 Jahren, dann weniger machen oder meinetwegen sehr tanninreichen Wein, ob das jetzt Piemont ist, etc. Da kann man das natürlich jetzt nicht so verallgemeinern und das machen wir auch nicht. Aber Temperatur ist insofern schon wichtig. Du kannst zum einen schauen, dass du mit Fortified Wines, wenn du dem die ein bisschen kühler servierst, auch schaust, dass du die alkoholische Wahrnehmung ein bisschen drosselst. Du kannst mit Weißwein, die reifer sind, einfach auch noch mal eine ganz andere Harmonie, auch vielleicht gerade dem Speisen. Wir hatten zum Beispiel mal einen reifen Burgunder, den haben wir zu einem Käsegang gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was für ein Käse war, ob das in Richtung Epoisse war.
Wie reif
war der? Eigentlich was, wo man jetzt eher so in Richtung Süßwein denkt. Ne? Mhm. Aber wir haben dann einen älteren Chardonnay im Burgunder genommen und haben den auf Zimmertemperatur serviert, mehr oder weniger. Und das hat auch nochmal eine ganz andere Auswirkung gehabt auf die Harmonie dann mit der Speise. Also dahingehend hast du viele Tools, ne, mit denen du da arbeiten kannst.
Wie reif war der Burgunder?
Oh.
Roundabout. 10 Jahre?
10 Jahre.
Ja, 10 Jahre, okay.
10 Jahre, so in der Drehe. Aber ich meine, dass die Regeln, umso älter, dass man das wärmer serviert, ist ja jetzt nichts Neues, aber nö.
Also aber vielen gar nicht so bewusst, also dass man natürlich auch mit der Temperatur, mit der dann etwas höheren Temperatur, die Tertiäraromatik betont, die herausarbeitet und die dann eben nicht vorhandene Frucht, die ich ja durch die Kühle dann irgendwie versuche zu strukturieren oder eben auch zu definieren, dann ja eigentlich nicht mehr brauche, weil der Wein ja eben nicht mehr diese Frischfrucht hat und ich dann mit der Temperatur einfach arbeiten kann. Wählt ihr für jeden Wein ein separates Temperaturfenster? Also es klingt fast so, oder?
Nein, nicht okay. Für jeden Wein, nein. Also das ist natürlich auch was du dann wieder dich organisieren musst im Service. Ich weiß, der Gast hat jetzt eine Flasche Weißwein zum Start und möchte danach einen Piemont trinken oder, keine Ahnung. Dann schaue ich schon, dass ich die Flasche irgendwie zeitig genug aus dem Kühlschrank nehme. Das ist jetzt schon so, dass wir die Kühlschränke auf 10 Grad haben bei den Roten. Dass ich dahingehend dann auch ein bisschen mitspiele, ne? Dass man einfach ein bisschen Vorlauf geht und natürlich haben wir jetzt nicht jeden Wein, also wir haben zum Beispiel schon die Sachen aus mit einer gewissen Reife und natürlich auch ein bisschen preislicher Intensität unten im Keller liegen, da sind wir dann eher so bei 14, 15 Grad. Mhm. Ja, das haben wir schon so arrangiert, natürlich.
Aber 9, 14 Grad ist ja beides relativ kühl, meckern da die Gäste?
Naja, das gibt's schon. Es gibt ja schon manche Gäste natürlich, die sich das anders vorstellen. Also ist das
egal oder sagt ihr, wart halt ein bisschen oder seid ihr direkt, seid ihr Kreuzberg-like? Nein,
dann
oder?
Gibt's natürlich noch die Oldschool-Hilfsmittelchen, ne, mit einem warmen Tuch etc. Dann kann man natürlich immer aller Menü auch relativ viel erreichen, wenn der Gast da vehement darauf besteht, dann machen wir das natürlich.
Also der Gästewunsch dann schon
ja, natürlich,
über den...
Natürlich, der Gast, ja. Wenn der Gast das auf Raumtemperatur trinken möchte, sein Riesling-Kabinett 221, dann kriegt er das natürlich. Das ist gar keine Frage. Natürlich muss man, und das ist ja in aller Regel immer so, dass die Gäste da einen auch blind vertrauen. Das ist ja schon so. Das sind die ganz wenigen Ausnahmen, wo Gäste ihre sehr eigene Vorstellung haben. Und dem werden wir natürlich gerecht. Natürlich, der Gast bezahlt, das ist sein Produkt.
Was soll ich da jetzt? Ordnest du alles dem Gästewunsch unter oder würdest du irgendwas nicht machen? Also, keine Ahnung, Eiswürfel, Spreit und Dom Pérignon oder.
Das Gute ist, wir haben keine Spreit.
Wahrscheinlich auch kein Dom
Pérignon. aber ja, wenn der Gast einen Eiswürfel will, auch das. Also klar, ja. Dann muss er natürlich schauen, dass das Glas nicht kaputt macht, weil das müsste er dann schon bezahlen. Den Warnhinweis muss man natürlich immer geben, dass das fragile Gläser sind, mundgeblasene Gläser sind und die Eiswürfel bei einem Schwenken oder etc. Dann schon auch kaputt gehen. Ne? Aber ansonsten, klar, also der Gast bezahlt und dann ist das sein Getränk. Dann kann der tun und machen, was er will damit. Hm. Ob ich jetzt zwei Jahrgänge verschneiden würde, ich glaube, ich würde ihn in die Flasche hinstellen und dann kann er das machen. Wenn er jetzt einen weißen Rotwein zusammenkippen will oder sich meinetwegen eine Cola da drauf kippen will, dann ja, was soll ich mich da einmischen? Das ist doch auch verschenkte Kraft, die man da irgendwie.
Vor allen Dingen, weil du dabei ja letztlich auch nicht der Gewinner sein könntest, wenn du da in diesen Fight mit den Gast gehen müsstest oder würdest, nur weil du halt das Credo hast, bist egal, was bei rauskommt, der Verlierer. Und letztlich der Abend auch und der Gast auch und alles irgendwie im
Eimer. Genau.
Also da.
Dann schneidet man sich ins eigene Fleisch und lässt dann auch das Risiko höher werden, dass der Abend halt auch einfach kippt für alle Beteiligten. Ne? Also das kannst du ja auch nicht einfach wegstecken, ne? wenn du dann so Trouble hast mit einem Gast, dass man da. Das beschäftigt einen ja dann auch, ne? Und darunter leiden dann auch andere Gäste, weil du das natürlich irgendwo erstmal gedanklich mitträgst und dann ist ja auch Quatsch, ja.
Wie siehst du deine Position hier? Es ist ja in dem Sinne nicht einfach, weil du ja der Sommelier bist, aber du hast ja jemanden an deiner Seite oder bist an der Seite von jemanden, der auch eine sehr starke Weinkompetenz hat, eine sehr starke Strahlkraft nach außen. Und ist da manchmal so, dass du ein bisschen untergehst?
Nö, gar nicht. Also das war auch, klar war das am Anfang meine Bedenken, als Billy anrief. Dass das natürlich Überschneidung gibt, beziehungsweise ich auch in meiner Vergangenheit immer mein eigener Boss war, also auf der Position, die alleinig begleitet habe und auch alles engagiert habe. Aber na, der Freiraum, der ist hier da, das ist Billy auch, glaube ich, klar. Hat, glaube ich, auch gemerkt, zumindest kommuniziert er das so, dass er sich da auch blind drauf verlassen kann und das auch macht und die Karte dann auch gut vertreten sieht. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist deine Karte und sicherlich.
Du sagst, es ist seine Karte oder er sagt, es ist deine Karte?
Es ist unsere Karte.
Ja.
Und das Witzige ist, und das sind ja auch die Fragen, die mir dann immer gestellt werden von anderen Kollegen oder Freunden, wie das aussieht mit der Einkaufsgewalt. Ich sage, was soll ich jetzt hier? Also da ist das Gute, dass Billy und ich doch relativ eng beieinander liegen, was den Weingeschmack anbelangt und der Keller voll ist und der Keller auch und der Keller irgendwie auch schon zu sehr großen Stücken dem entspricht, was ich gerne trinke und es da jetzt auch eigentlich nichts gibt, wo ich jetzt noch unbedingt haben wollen würde. Das ist für was? Also das ist ja alles da, ne? Und insofern, dahingehend gibt es da jetzt gar keine. Also von meiner Seite auch genieße ich das absolute Vertrauen und habe da hier auch, kann aufmachen, was ich will, kann empfehlen, was ich will. Und da gibt es überhaupt nichts, was da jetzt stört.
Auf der anderen Seite hast du natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, den ganz viele nicht haben, den du wahrscheinlich in den Positionen vorher auch nicht hattest, dass du einen Sparringpartner hast. Also dass du, wenn du eine Sache hast, die dich total auch an dem Abend fasziniert, dass du mit jemandem austauschen kannst, sagen kannst, hey, hier, probier mal, was denkst du darüber, deine Meinung zum Besten geben kannst. Und die meisten Sommeliers haben vielleicht noch einen Kommissommelier, der bei weitem nicht diese Weinerfahrung hat, die man selber hat. Und man kann mit niemandem reden. Also man ist dann ein bisschen alleine eben auch mit seiner Kunst, mit seiner Erfahrung. Und ihr könnt euch dann richtig hochbetteln, austauschen, irgendwelche Games spielen oder was auch immer. Und das ist natürlich ein Geschenk, was man so extrem selten findet.
Ihr werdet schockverliebt sein. Wenn ihr einmal auf einem Hügel in der Toskana steht, umgeben von Weinbergen, ihr atmet die klare Luft ein und spürt die Kraft dieses Terroirs. Und dann fühlt ihr, dass genau hier Weine entstehen, die weltweit einen Kultstatus erreicht haben. In diesem Moment seid ihr vielleicht bei Tuarita, einem der legendärsten Produzenten Italiens, der nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch international für höchst außergewöhnliche Weine gefeiert wird. Seit der Gründung 1984 durch Rita Tua und Virgilio Bisti Christi hat sich Tuarita von einem kleinen handwerklichen Betrieb zu einem modernen Unternehmen entwickelt. Und das Beste? Sie haben sich trotz aller Innovationen nie von ihren Wurzeln entfernt. Auf mittlerweile 60 Hektar, die von anfänglichen 2 Hektar gewachsen sind, werden Weine produziert, die den Charakter ihres Terroirs auf beeinflussende Weise zum Ausdruck bringen. Ihr könnt die Leidenschaft spüren, wenn ihr durch die Weinberge geht. Hier wächst nicht nur eine Sorte. Tuarita hat es verstanden, Vielfalt zu erschaffen. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah und Sangiovese für die Rotweine, Chardonnay, Vermentino und sogar Riesling für die Weißweine. Jede Rebe steht auf perfekt ausgewählten Böden. Lehmig, steinig und voller wertvoller Mineralien wie Zink und Eisen. Die Reben dicht gepflanzt. Zwischen 5000 und 9000 Weinstöcke pro Hektar, je nach Lage. Und natürlich wird alles von Hand gelesen. Die Geschichte von Tuarita ist auch eine Familiengeschichte. Seit dem Tod ihres Vaters lenken Tochter Ximena und ihr Ehemann Stefano Frascola die Geschicke des Weingutes. Gemeinsam haben sie nicht nur Tradition bewahrt, sondern den Betrieb weiter modernisiert und in die Zukunft geführt. Ein Name darf hier nicht fehlen. Redi Gaffi. Ein reinsortiger Merlot, der in den 90er Jahren zum Aushängeschild des Weingutes avancierte und bis heute als einer der besten Merlots Italiens gilt. Hugh Johnson, der legendäre Weinkritiker, nannte ihn gar vielleicht Italiens großartigsten Merlot. Aber bei Tuarita gibt es weit mehr als nur den Redi Gaffi. Die Bordeaux-Cuvée, Giusto di Notri, stehen dem Redi Gaffi nichts nach. Tuarita hat in den letzten Jahrzehnten die Weinwelt mit ihrer Philosophie des kontrollierten Nichtstun geprägt. Hier geht es darum, der Natur Raum zu lassen, die eigene Arbeit so minimalistisch wie möglich zu halten und den Weinen Zeit zu geben. Der Weinberg macht den Wein. Im Keller wird nur begleitet, nicht dominiert. Mit einer jährlichen Produktion von 220.000 Flaschen hat Tuarita längst die bescheidenen Anfänger hinter sich gelassen. Doch trotz des Wachstums bleibt jede Flasche ein handwerkliches Meisterwerk. Jede Traube, jeder Tropfen erzählt die Geschichte von Tuarita. Die Geschichte eines Familienweinguts, das den Mut hatte, sich zu einem der gefragtesten Erzeuger Italien zu entwickeln. Und wenn ihr einen Wein von Tuarita in den Händen haltet, haltet ihr nicht nur einen Spitzenwein, sondern ein Stück Toskana. Eine tiefe Verbundenheit zur Natur und eine jahrzehntelange Leidenschaft für die Kunst des Weinmachens. Und glaubt mir, ihr werdet es spüren, sobald ihr den ersten Schluck nehmt. Die Böden voller Eisenoxid prägen die Weine mit ihrer einzigartigen Mineralität. Die Meeresbrise sorgt für ein Mikroklima, das Temperaturschwankungen ausgleicht und die Reben gesund hält. Und dann wandert ihr gedanklich durch die Reben. Dort, wo der Giusto di Notri entsteht, wo der Cabernet Sauvignon, der Merlot und der Cabernet Franc perfekt gedeihen. 8000 Rebstöcke finden sich hier auf einem Hektar. Jeder Rebstock bringt weniger als 1 Kilogramm Trauben hervor. Absolute Konzentration ist hier das Ziel. Die Böden, die vor Jahrmillionen aus Meeresablagerungen entstanden, bieten genau die richtige Nährstoffbalance. Jede Parzelle ist individuell analysiert und selbst die Bodentemperatur wird überwacht. Bei der Lese geht es nicht nur um die Zuckerreife, sondern vielmehr um die phenolische Reife. Nur die besten Trauben schaffen es in den Giusto di Notri, dem Aushängeschild. Wein von Tuarita. Und dann beginnt die Magie im Keller. Die Gärung erfolgt in temperaturkontrollierten Edelstahltanks bei 28 bis 30 Grad. Natürliche Hefe aus den Weinbergen sorgen für den authentischen Charakter des Weines. Es wird eine lange Mazeration durchgeführt, 25 Tage, um Farbe und Tannine zu extrahieren. Danach darf der Wein für 18 Monate in französischen Barriques reifen und ruhen. Diese Barriques kommen von den renommiertesten Küfern, die speziell für Tuarita die Fässer fertigen. Während dieser Zeit wird Mikrooxygenierung gezielt eingesetzt, um die Tanninstruktur zu verfeinern. Die Weine werden nicht gefiltert, um die natürliche Textur zu bewahren. Auch nach der Reifung im Fass lagern sie noch ein Jahr in der Flasche, bevor sie freigegeben werden. Wenn ihr eine der in der Regel 30.000 produzierten Flaschen in den Händen haltet, haltet ihr ein Stückchen toskanisches Terroir. Und das erlebt man, wenn man ihn probiert. Die Tanninstruktur ist samtig, die Säure perfekt ausbalanciert. Dunkle Fruchtnoten, Tabak, Schokolade und Gewürze präsentieren sich auf der Zunge. Ein Wein, der mit seinem Genuss die Geschichte vom Boden, von Klima und der Hingabe der Menschen erzählt, die ihn geschaffen haben. Man spürt die alten Reben. Einige von ihnen sind über 40 Jahre alt und bringen eine Tiefe und Komplexität, die ihresgleichen sucht. Tuarita hat sich seit den 1990er Jahren einen internationalen Ruf aufgebaut, doch trotz der globalen Anerkennung bleibt das Weingut der Region treu. Der Giusto di Notri ist nicht nur ein Wein, es ist ein perfekter Spiegel der Toskana. Jeder Jahrgang erzählt eine neue Geschichte. Wollt ihr eintauchen? Dank des deutschen Importeurs, dem Handelshaus Consigli Uvini, ist dieses möglich.
Ja, das stimmt. Also das ist auch eine eine tolle Sache. Das ist ja zum einen, wie du schon sagst, ob du eine Flasche Wein aufmachst, wo man schon im Vorfeld vielleicht auch viel diskutiert hat. So, das gefällt mir ganz gut. Und dann trinkst du die mal zusammen oder hast den Probeschluck, der dann meistens da vorne immer von jedem Sommelier, der jetzt gerade eine Flasche aufmacht, immer hingestellt, wenn es eine besondere Flasche ist. Und dann tauscht man sich dann entweder ganz kurz im Service aus oder dann im Nachgang, wie man das empfunden hat und wie sich der Wein jetzt gerade zeigt, aber halt auch bei der Auswahl zu den Speisen, ne? Dass man im Prinzip zwei schon auch eng beieinander liegenden Herangehensweise bei der Auswahl, welcher Wein zu welchem Gang irgendwie ist, aber dennoch hat natürlich jeder nochmal einen anderen Vorschlag und das ist natürlich was sich hochschaukelt und wo man ja letztlich der Gast ja davon auch nochmal wahnsinnig profitiert, weil das dann auch nochmal ein genaueres Draufschauen ist von vier Augen, beziehungsweise auch mit Greta, die dann auch nochmal
auch noch ein Weinpart mit begleitet, ja.
Genau, dann sagt halt Billy, lass mal hier irgendwie was Reifes dazu machen. Dann sage ich, lass mal ein Fortified probieren und dann hat der eine das probiert und dann tauscht man sich aus. Und das ist natürlich schon, ja, wo glaube ich alle dazu gewinnen, ne? Nicht nur der Gast, auch wir an Erfahrung, weil ich in dem Moment gar nicht darüber nachgedacht habe, das jetzt mal zu suchen oder auszusuchen und genauso halt auch andersherum. Und umso genauer wird's und umso professioneller, können wir irgendwie das auch zusammen wuppen.
Wobei, ne? Unterscheidet ihr euch? Also mit welcher, keine Ahnung, Vorliebe oder was auch immer, von Billy kommst du überhaupt nicht klar? Was findest du totaler Schrott?
Vorliebe? Ja, es sind schon manchmal auch Weine dabei, wo ich jetzt so im Anfangsstadium, das Thema hatte ich auch schon oft mal angesprochen, dass wir im Prinzip, also ich besuche ja auch viele Naturweinmessen, also gerade so die Sachen an der Loire, die ja immer Anfang Februar sind, mit der La Dive Bouday und so, dass man Sachen auch immer ganz schnell und gerade in so unsere Widrigkeiten dann auch immer schnell erstmal so, Gott, das kannst du ja nicht trinken, das ist ja irgendwie grob fehlerhaft oder das zeigt sich jetzt irgendwie so hefig und irgendwie überhaupt nicht auch der Rebsorte typisch oder der Region entsprechend. Und dann liegen halt hier mal so ein paar Flaschen rum von Weingütern, die ich schon längst irgendwie für mich so abgewatscht habe. Das ist ja auch so eine ganz schlimme Eigenart, die, glaube ich, irgendwie jeder so ein gewisses Stück immer mit sich rumschleppt, dass man dann Sachen mal nach 3-4 Jahren Reife aufmacht und so, wow, hat sich das aber gut entwickelt. Ne? Mhm. Und klar gibt es da manchmal Weine, die reintrudeln, wo ich mir so denke, so, okay, das weiß ich, ob ich das jetzt gekauft hätte. das kostet ja auch immer alles wahnsinnig viel Geld. Ne? Mhm. Also wir sind natürlich in den glücklichen Umständen, dass das ja auch eine sehr schnelle Frequenz hier irgendwie alles hat und dass das immer schwupps sind da mal 36 Flaschen schon wieder ausgeschenkt zu irgendeinem Gang und dann ist die Position schon wieder weg. Da hat man natürlich hier ein irres Tool. Das ist ja auch was ganz Neues. Ne? Ich war ja immer jemand, der jetzt nicht so einen großen Keller betreut hat. Das Maximum war mal 600 Positionen oder 700, keine Ahnung. Und dass hier auch die Idee ist, dass wir eigentlich in den Keller gehen und dass wir den Wein raussuchen aufgrund, wie zeigt er sich jetzt? Klar muss der irgendwie passen zum Gericht. Aber halt zum einen auch mal mit Jahrgangstiefe spielen können, was vielen jetzt nicht unbedingt auch in dieser Quantität von der Position, die dann vielleicht auch da ist, ja, vorrätig ist oder dass man darauf zugreifen kann und wir das dann einfach mehr eigentlich, dass der Wein auch der Star ist. Ne? Das muss zum Essen passen, aber dass der Wein gerade sich in einem sehr schönen, tollen Moment zeigt, dass er ausgeschenkt werden kann. Das war für mich so nie da, weil ich gar nicht die Position in der Menge im Keller liegen hatte. Ich ja dann meistens schon auch darauf angewiesen war, okay, habe ich jetzt vielleicht einen Händler, der auch mal 2-3 Jahrgänge zurückschauen kann von dem Wein, den ich mir jetzt da ausgedacht habe, dann kann ich das natürlich ziehen, aber in der Regel waren es immer sehr jüngere Weine. Und dann war ich immer schon jemand, der immer gesucht hat, so okay, ich brauche jetzt die absolute Harmonie zu dem Gericht und habe die Weine dahingehend rausgesucht, war dann glücklich. Meistens ist dann nochmal der Worst Case eingetreten, dass die Weine dann nicht mehr in der Menge verfügbar waren, weil du das Gericht 3 Wochen geplant hast, irgendwie auf die Karte zu nehmen. In der Regel hat es eigentlich immer gut geklappt und hier ist es so ein bisschen anders. Ne? Manchmal ist ja auch, dass das Gericht irgendwie 4-5 Wochen läuft und dann wechseln wir auch mal 3 verschiedene Weine, weil natürlich von einer Position nicht unendlich wie da ist, sondern aber trotzdem wir mal in der Lage sind, mal eine Woche das auszuschenken und das. Und genau, das
Was ist das für dich spannend. Perfekte Harmonie? wenn du es gerade erwähnt hast. Mhm. Also ist da der, du sagst, der Wein ist der Star. Soll das Gericht dem Wein supporten und als Fundament für den Wein dienen? Oder ist der Wein der Supporter, weil ihr natürlich, viele Leute kommen zum Essen her, eine recht renommierte Küche habt, dass ihr sagt, solange das Essen auf dem Tisch ist, ist immer der Wein die Bühne und das Gericht thront darauf und ist letztlich der Darsteller? Oder ist es die Symbiose von beiden, dass beides miteinander verschmilzt oder doch eher konträr ist und sich gegenseitig teilweise sogar abstößt, um den eigenen Charakter zu betonen? Also was für dich Harmonie?
Sowohl als auch. Also zum einen, natürlich ist jetzt erstmal, soll der Wein jetzt nicht den Gang irgendwie unbedingt übertünchen oder der dominierende Teil in der Sache sein, sondern Symbiose ist natürlich das, was wir suchen, ohne Frage. Aber es ist ja schon auch so, dass zum einen der Gast, dass der Wein immer vorm Essen da ist, dass der manchmal natürlich auch Verzögerungen der Küche, dass der Gast dann einfach auch mal länger mit dem Wein im Vorfeld alleine dasteht, bevor das Essen kommt. Und dann ist natürlich schon auch der absolute Wunschmoment ist, dass der Wein für sich erstmal spricht und dass der Wein begeistert. Dass man das nicht zur Gänze immer bei jedem Gast schafft, ist klar. Aber die Harmonie muss da sein. Ne? Also wir suchen natürlich, in erster Linie ist das Essen der Star und der Wein muss Platz lassen für die Aromen der Komponenten auf dem Teller. Und darf aber gern auch noch eine Komponente zufügen. Ob es jetzt zum Beispiel ist, wie wir es jetzt gerade haben, eine Haselnussreduktion mit einem Hähnchen, dass wir sagen, okay, die Haselnuss hat so viel Süße und das Hähnchen ja in einer gewissen Weise über die Proteine auch, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt hier noch ein Element, was dem Gang nochmal Leben einhaucht. Das ist Säure. Und dann gibt es da halt ein Riesling-Kabinett dazu. Ne? Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, dass das natürlich manchmal der Gang irgendwie für sich so perfekt ist, dass irgendwie alles sehr gut trägt. Der Koch natürlich manchmal auch so Spielereien mit sich bringt und so ein bisschen was ausloten will. Und was ich irgendwie auch ganz spannend finde, wenn du irgendwie es auch schaffst, irgendwie alles zu kombinieren. Ne? Wenn du schaust, okay, du hast jetzt relativ süßes Gericht, wir kochen ja sehr traditionell, schauen wir mal, dass wir die Süße ein bisschen eingebunden bekommen. Ne? Und schauen jetzt nicht, dass wir noch eine Riesling Auslese Spätlese oben drauf packen, dass es zwar eine Harmonie hat, aber irgendwie alles auf einem Level süß ist, sondern schauen wir mal, dass wir einen durchgegorenen Zitre nehmen oder was weiß ich, oder ein Sauerbier und gucken, dass das irgendwie dahingehend vielleicht trockener wird und irgendwie auch eine spannende Reaktion für den Gast auslöst. Hey, das kann ich auch machen. Ich muss ja nicht immer irgendwie nur süß mit süß reinhauen oder ich muss ja nicht immer nur versuchen, auf einer Wellenlänge zu sein, sondern ich kann vielleicht auch einem Gericht, wo man ein bisschen Bitterstoffe vermissen, meinetwegen halt auch über eine Tanninstruktur, über einen Weißwein oder einen Rotwein, auch nochmal eine Dimension mit oben drauf packen. Aber natürlich alles im Gleichgewicht mit den Aromen, ne? Dass wir irgendwie schauen, dass der Wein definitiv jetzt nicht der Muskelprotz ist, der alleinstehend dasteht und das Gericht dominiert. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern ich finde es schon spannend, wenn man irgendwie jede Facette abbildet. Und das glaube ich, gut, wir haben jetzt gerade mal nur 4 Gänge durch das neue Konzept, aber ich habe ja viele Positionen begleitet, wo wir teilweise auch 10 Gänge hatten. Und wenn es da irgendwie auch für den Gast, das ist ja immer das nachgefragteste Tool, was es gibt, oder beziehungsweise Wunsch, weil der Gast ja in ein Restaurant geht und nicht weiß, was ihn erwartet, weil er die Küche vielleicht nicht kennt etc. Und dann ist immer Weinbegleitung schon das, was sich immer prozentual am meisten nachgefragt ist. Und wenn du dann den Gast über diese 9 Gänge, 9 verschiedenen Weine irgendwie halt auch was ein Erlebnis bescheren kannst, ne, indem du nicht nur Wein wählst zum Beispiel, sondern halt auch mal ein Pier oder ein Citre oder ein Fortified Wein oder meinetwegen auch mal was Alkoholfreies einbaust und dann innerhalb dieser Elemente irgendwie auch es schaffst, eine Spannung reinzubringen und nicht immer nur auf sicherer Seite jeden Gang versuchst, so perfekt wie möglich zu begleiten, dass immer alles super stimmig ist, kann ja auch ein Reiz sein.
Wobei ich es eigentlich fast noch spannender und noch anspruchsvoller finde, über 4 Gänge da eine Weinbegleitung aufzubauen als über 10, weil bei 10 Gängen, keine Ahnung, am Schluss weiß der Gast ja meistens ohnehin nicht mehr, was Wein Nummer 2 war oder Wein Nummer 3 und dann ist es nur dieser Nebel, der dann da übrig bleibt und bei 4 Gängen musst du ja noch stärker auf die Dramaturgie achten, da muss jeder Wein für sich selber eine ganz eigene Identität und Ausstrahlung haben. Was machst du, wenn ihr den Wein vorher serviert und wenn der Gang kommt, ist das Glas leer in der Weinbegleitung? Also der Gast möchte halt, hat mehr oder weniger seine ganz klare Mengenvorgabe, dass er sagt, ich möchte nur 4 Gläser A01 trinken. Gibt es da für dich irgendein Secret, was du dann anwendest, dass du sagst, hey, ich bring dich über den Gang? Weil es ist ja doof. Also wenn der Wein so toll ist, dass er ihn so fasziniert und er trinkt den vorher schon und selber so undiszipliniert. Ich weiß nicht, das hatte ich öfters. Ich weiß nicht, ob ihr es auch habt. Und dann kommst du an den Tisch, Glas ist leer, Essen ist da und sagst, oh Mist.
Also wenn es im Vorfeld den Wunsch vom Gast gegen nicht so viel generell an Menge zu konsumieren, weil er noch meinetwegen wohin muss, Auto fahren muss, das meinst du jetzt, ne?
Ja, zum Beispiel. Ja. Oder auch nicht mehr bezahlen möchte oder was auch immer.
Ach so,
also daher, was auch immer. Also er hat ganz klare Vorgaben getätigt und die dann selber gebrochen.
Er ist also grundlegend erstmal ein gutes Zeichen, weil dann haben wir ja, glaube ich, ein gutes Getränk gewählt, was jetzt gerade in dem Moment den Gast begeistert. Und das hat er dann auch einen Grund, warum das Glas leer ist. Und in der Regel, also hier ist es jetzt zumindest auch so, und das haben wir eigentlich auch schon immer so gehabt, dass wir natürlich das auch so kalkulieren, dass immer Nachschenken mit dem Preis
also drin ist. Also ihr habt nicht strikt 0,1 und dann, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Sehr gut.
Ja. Das ist ja auch eine Dynamik, die sich dann beim Gast selber einstellt. Natürlich ist das erste Glas schneller leer wie das letzte. Und dann schenkst du halt in der Regel beim ersten Glas ein zweites Glas nochmal ein und dann ist es auch völlig preislich mit abgedeckelt. Und ist natürlich auch so, dass dann der auch während des Essens dann nochmal Richtung meinetwegen ein Zweierpärchen ist, die Dame ist ein bisschen langsamer oder der Herr ist langsamer und dann hat der eine schon leer und sitzt vorm leeren Teller, hat ein leeres Glas, natürlich schenke ich wieder danach. Also das ist ja auch, gibt auch nichts Schlimmeres, als dann irgendwie den Gast da so abzustrafen und das Gefühl schon im Vornherein, auch über die Kalkulation, die wir, was den Weinpreis, den Weinbekleidungspreis anbelangt, das schon einfach mit drin zu haben. Das ist auch bei meinem Aperitif, beim Schaumwein. Das Glas Champagner hat den Preis, das ist dann auf die in die Menge kalkuliert und dann gibt es da immer nochmal ein Uptopping, weil halt auch der Prozess, den wir am Anfang haben, relativ langwierig ist mit der Brotzeit und so, dass die Gäste einfach auch nie im leeren Glas sitzen. Und dann ist es auch an, glaube ich, auch an jedem Sommelier irgendwie gelegen oder ja doch auch im Vorfeld ein Gespräch mit dem Gast zu treten, wie er sich den Abend vorstellt, gerade wenn sie Weinbekleidung wählen. Du musst ja schon rausbekommen, ist der Gast jetzt trinkwillig oder will das ein bisschen, meistens äußern sie es ja auch schon im Vorfeld, ist der Gast dann doch eher jemand, der schaut, okay, ich will jetzt gar nicht so viel Alkohol trinken, aber ich möchte schon irgendwie die ganze Experience oder die ganze Sache erleben und will auch was begleiten, dass wir wissen, wie er tickt, wir wissen, wie das Konzept ist und das ist uns auch immer am liebsten, auch wenn wir Gruppen haben, ist schon die erste Wahl zu sagen, hey, Sie sind jetzt hier in der Gruppe, Sie haben Gäste, dann entscheiden Sie sich doch lieber für Weinbekleidung. Dann kriegen Sie irgendwie das ganze Paket und wissen, was uns ausmacht und wie wir uns das auch so von der gastlichen Seite her wünschen würden. Und es funktioniert auch in aller Regel. Und worauf ich jetzt hinaus wollte, auch im Vorfeld abzusprechen, dass wir, dass wenn der Gast nicht so viel trinken möchte, zu sagen, hey, dann schenken wir halt lieber gerne nur einen kleinen Schluck aus, aber Hauptsache, man hat irgendwie was Begleitendes zu dem Gericht, was jetzt vor einem steht, irgendwie im Glas. Und wir können aber auch gerne, wir haben ja auch alkoholfreie Kreationen, zu sagen, okay, oder wir machen halt immer mal einen Tausch. Wir machen mal einmal alkoholisch, einmal ohne. Das kann ich so gerne auch ein bisschen in die Hand nehmen und entscheiden, wo ich die Harmonie am schönsten sehe bei den Getränken. Und dann den Gast, also das ist schon das Allerwichtigste, dass du den Gast an die Hand nimmst und ihm das Gefühl gibst, dass du dich um ihn kümmerst und dass er hier wohl aufgenommen ist und dass er das auch einfach dann in der Gänze genießen kann.
Wie fing es bei dir an? Also wo hast du deine Philosophie aufgebaut? Wann ist bei dir der Weinvirus gepflanzt worden?
Weinvirus? In meiner Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung gemacht in der Heimat, wo ich herkomme. Und dann gab es da…
Wo war das, wenn ich fragen darf?
Sachsen, ja. Zwickau, genau. Und wo habe ich da eigentlich als Koch beworben? Bin dann aber vom Chef auch gebeten worden, doch vielleicht über den Serviceteil sich auch mal anzuschauen und dann auch einzig allein ihm zu verdanken, dass er die Begeisterung dafür mich geschafft hat. Wir hatten damals schon einen großen Weinkeller. Und so war eigentlich schon die ersten Berührungen, ne, mit Wein. Es gab dann, wie glaube ich, jeder erstmal dicke Weine, ob das aus Spanien war oder Italien. Und das über die Ausbildung hinweg eigentlich immer mehr infiziert worden. Ne?
Da warst du direkt im Weingame drin.
Ich war irgendwie angetan. Ja, aber halt auch von der Machart oder von der Herangehensweise meines Chefs, weil der irgendwie eine super tolle, also ein toller Gastgeber war und irgendwie auch das geschafft hat, einen da dafür zu begeistern, auch mal ein Glas hingestellt hat. Dann hat er es probiert und hat für die Region, ich meine, wir wissen ja, dass die Region jetzt nicht unbedingt bekannt ist für Weinkonsum, ist ja nach wie vor leider immer noch überwiegend, glaube ich, das Bier in den Gasthäusern und in den Restaurants. Wir hatten einen großen Weinkeller und ging dann immer weiter. Es gab dann auch einen Besitzerwechsel und auch Kochwechsel. Wir hatten dann auch eine sehr ambitionierte Köchin, die dann auch ein paar Sterneläden schon gekocht hat. Das Niveau wurde immer höher, der Weinkeller wurde immer größer. Ich habe dann auch relativ schnell die Obhut dafür bekommen, weil auch der neue Besitzer dann gesehen hat, hey, der ist ja schon irgendwie
interessiert. Ich habe dann schon angefangen, nebenbei mir tatsächlich auf eBay und Co. alte Bordeaux zu bestellen oder andere Weine. Habe da sehr viel Geld ausgegeben schon in meiner Lehrzeit. Bin auch dann schon immer geguckt, hey, wo ist denn jetzt hier mal ein Sternelokal? Ich will es unbedingt sehen. Dann ist Anna Amalia gefahren auf Weimar oder wie auch immer. Und dort dann so meine ersten Erfahrungen gesammelt und irgendwie da immer tiefer, ne? Hab dann die Weinkarte dort begleitet und dann war es irgendwann zu wenig und habe mich dann in Berlin beworben. Das war dann jetzt vor 15 Jahren und dann eigentlich auch jede Sternegastronomie angeschrieben und dann ging es eigentlich in die erste Station ins Rheinstoff und habe dann auch die Kommis-Sommelier-Stelle dort angeboten bekommen und dort dann eigentlich erst richtig begonnen, auch mich auf Reisen zu begeben. Das alles wirklich eigentlich in alleiniger Regie. Es war ein Hammer-Arbeitspensum. Habe das trotzdem dann eigentlich jedes Wochenende immer weiter für mich vertieft, bin rausgefahren und so nahm die Sache ihren Lauf. Ne?
Hm. Ja. Und danach kam es 1 unter 0 nach dem Rheinstoff, oder?
Nee. Dann bin ich ins Fischers Fritz.
Stimmt, das gab es auch noch, ja.
Fischers Fritz. Und genau, das war irgendwie dann auch nach 4 Jahren. Ich war dann auch dort der Sommelier im Rheinstoff. Wir hatten ja nur spanische und deutsche Weine. Also das heißt, das erste war schon sehr intensiv Spanien immer besucht und natürlich die deutschen Weinbaugebiete. Und dann, das Wissen, das Verlangen natürlich auch noch tiefer. Und dann war Fischers Fritz mit der rein französischen Küche natürlich der nächste spannende Anlaufpunkt, auch mit einer sehr großen Weinkarte. Auch was Burgund und Bordeaux anbelangt und so ging die Reise dann immer weiter, ne? Dort Fischers Fritz und dann war es das Cinco, dann war es ein klassischer Spanier, ne? Der mit der Molekularküche von Paco Perez, der seine Station da in der Costa Brava hat. Jetzt waren wir wieder in Spanien, aber wir hatten natürlich auch wesentlich mehr Weine, das waren ja auch 800 Positionen mit ganz Europa und das ging dann weiter. 1 unter 0 war dann eigentlich erst nach dem...
The No Name, oder?
Nee, das war noch davor. Nach dem Cinco, genau.
Ah, ja.
Nach dem Cinco war das 1 unter 0, genau. Da war ja dann wieder der alte Besitzer vom Rheinstoff, der die Connections dann wieder aufgebracht hatte, genau. Und dann kam das No Name, ja.
Ist es interessant, so viele Läden zu besuchen, dort als Sommelier tätig zu sein, oder ist das manchmal ein bisschen leidlich? Weil es ist ja eigentlich so eine Faszination unserer Branche, dass Wanderjahre ja eigentlich fast vorgegeben sind und dass man möglichst viele Eindrücke zumindest in den ersten jungen Jahren, in den ersten 10, 15 Jahren mitnehmen sollte. In anderen Branchen total undenkbar. Mhm. Aber es macht uns ja dann so ein bisschen auch aus, wenn man eben den Mut hat, auch nach 1, 2 Jahren zu wechseln. Als Sommelier ist das natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man immer einen Keller aufbaut, einen Keller übernimmt. Mhm. Und gerade wenn man eine eigene Philosophie hat, ist es ja dann manchmal auch für einen Besitzer gar nicht so einfach, dann eben immer einen neuen Sommelier zu haben. Wie hast du das empfunden? Also war das für dich die Herausforderung oder war das immer eher ein bisschen schwierig?
Ganz klar, auch intrinsischen Wunsch, ne? Also das schon mal die Grundverschiedenheit der Küchen, die ich da wahrnehmen konnte und natürlich einhergehend dann auch mit Speisenbegleitungen und du bist ja permanent eigentlich nur daran gewachsen, hast andere Kulturen kennengelernt und andere Herangehensweisen, das ist super wichtig für unseren Berufsstand. Also es gibt nichts Wichtigeres als gerade auch in den jungen Jahren viel zu entdecken, ne? Und viel zu erleben und dich dahingehend auch deinen Weg zu finden, dich zu finden und natürlich Herangehensweisen mal Einblick zu gewinnen. Ne? Ich habe mich immer geärgert, dass ich eigentlich auch Deutschland nie verlassen habe. War schon immer ein Wunsch, irgendwie London nochmal mit auf die Karte zu nehmen. Das hat dann aber irgendwie, weiß ich nicht, nie geklappt. Ganz wichtiges Ding. Es ist auch nicht immer leicht gewesen, natürlich, weil gerade wenn du einen alten Weinkeller übernimmst und du natürlich mit einer eigenen Vorstellung an Wein in die Sache rangehst, dann bist du natürlich erstmal beschäftigt, die Sachen abzuverkaufen, ehe du natürlich in der Lage bist, dann irgendwie so deinen Fingerabdruck in dem Haus so zu hinterlassen.
Wie lange dauert sowas in der Regel? Also vorausgesetzt, es ist ein gutes Geschäft, du hast einen guten Abverkauf.
Ja, kommt also auch wieder auf die Größe des Kellers an. Ne? Also das hat schon auch im Fischers zum Beispiel sehr, sehr konventionell
sensationelle Karte. Ich komme aus dem Laden, wir hatten skandinavische Küche, wir hatten irgendwie auch dann schon am Ende auch aus Spanien relativ viele natürlich erzeugte Sachen. Also man war da schon eigentlich auch schon eher in so einer Aufbruchsstimmung und die Klassik schon fast so ein bisschen wieder hinter sich gelassen und hat das was einen Spagat gesucht. Und dann kommst du in so einen sehr mundänen Laden rein und dann musst du natürlich erstmal eine sehr, also das hat sehr lange gedauert. Also ich glaube, ich so meine ersten Positionen einkaufen konnte. Das hat aber auch nicht nur was damit zu tun gehabt, sondern auch mit der Struktur des Hauses. Das ist ein Hotel gewesen, da hast du natürlich auch nochmal andere Strukturen. Da gibt es ein Purchasing, da gibt es jemanden, der natürlich auch, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, so seine eigenen Verträge mit Weinhändlern hat und da gibt es natürlich dann auch immer so die Darlings, okay, mit dem arbeite ich gern zusammen, weil ich vielleicht mal Gutschein bekomme oder weiß der Kuh. Wir kennen die ganzen Stories und da durchzubrechen, da habe ich mich dann schon natürlich vehement dafür eingesetzt, dass das schnellstmöglich auch passiert. Wäre natürlich unter anderen Voraussetzungen bestimmt auch schneller geschehen, aber ich habe es geschafft und das Witzige war ja auch, ich habe damals im Fischers Fritz ja den Andrew, den damaligen Sommelier, eigentlich so in seiner Vaterschaftsurlaub vertreten, der ist Neuseeländer und hat dann ein Jahr mit seinen Neugeborenen, ist dann zu seiner Familie nach Neuseeland gefahren und ich habe dann so ein bisschen so seine Head-Sommelier-Stelle praktisch
vertreten. Da kam er wieder, hat einen anderen Weinkeller vor.
Ja, tatsächlich. Und das Witzige ist ja, dass er tatsächlich auch eigentlich meinte so, ich habe das jetzt hier, der war da vor mir, ich weiß gar nicht, 4 Jahre oder so schon da. Und hat es immer wieder versucht, auch bei ihm da durchzukommen, so Sachen neue Sachen aufzunehmen, weil er natürlich irgendwie auch von der bestehenden Sache Auswahl nicht so happy war, auch seine eigene Idee, ganz klar, aber es nie geschafft hat. Und dann kam er wieder und dann war irgendwie die Hälfte des Weinkellers umgedreht. Fand er zum einen völlig verstörend, aber natürlich auch hat es sehr herzlich begrüßt und hat sich dann gefreut und relativ viel auch behalten. So im Nachgang, wir haben sich dann auch noch ein bisschen Kontakt aufrechterhalten und habe das dann irgendwie auch gesehen und das war ganz witzig. Ja, und in anderen Läden natürlich auch. Also das dauert schon seine gewisse Zeit, je nachdem, wie einkaufswütig der Vorgänger war. Ne? Und man will das natürlich auch irgendwie in den wirtschaftlichen Kontext setzen. Ne? Du kannst ja nicht reinkommen und sagen, okay, wir machen jetzt alles anders und dann verkaufen wir den Rest erstmal nicht, bleibt in der Ecke liegen und wird im Worst Case halt irgendwie dann nicht mehr genießbar. Das kannst du ja auch nicht bringen. Und insofern da immer irgendwie mit Augenmaß drauf geschaut, dass man das natürlich irgendwie gesund abbaut und dann so seine Sachen irgendwie auch implementieren kann. Und die letzten Stationen waren dann Gott sei Dank Neueröffnungen. Da konnte man dann halt from the scratch sozusagen auch seine Ideen einbringen. Und das war sehr schön.
Konntest du das im Gegenzug auch vorbereiten, wenn du wusstest, es steht ein Wechsel an und du wechselst in einen anderen Laden, dass du sagst, okay, die schwierigen Sachen, die verkaufe ich einfach schon mal oder kaufe eben nichts Kompliziertes nach? Oder ist es dann meistens so, dass man sowas eben nicht vorbereiten kann, also dass man dann einfach den Nachfolger immer automatisch mit seinen Vorlieben beglückt?
Nee, also das auf jeden Fall schon. Das gab jetzt gar nicht so viele Momente, dass das eingetreten ist, aber natürlich hat man seine Lieblinge und wir wissen ja, wie das ist, dass man diverse Positionen auch, glaube ich, nur mit einer langjährigen Beziehung zu dem einen oder anderen Händler erstmal Zugriff darauf bekommt und man die eingekauft hat und bis dato vielleicht auch gar nicht so viel davon bis jetzt dann verkaufen konnte. Und natürlich forciert man das schon und natürlich auch immer mit Absprache mit dem Nachfolger. Das ist schon richtig, dass wenn du weißt, da kommt jemand, der schon seine Wünsche geäußert hat, dann hat man natürlich das abgebaut. Und meistens waren es ja aber auch schon die Wünsche von den Besitzern selbst, von den Restaurantbesitzern, dass sie sagen, hey, das ist jetzt hier so eine spezielle Auswahl, die du getroffen hast, sei doch so nett und kauf jetzt erstmal 2-3 Monate nichts ein und versuch das irgendwie loszuwerden. Natürlich bin ich doch der Letzte, der das dann auch einhält, weil das ist ja logisch. Was willst du dann diese Kellerleichen irgendwie haben, wenn dann dein Nachfolger es nicht mag, nicht verkaufen kann, weil vielleicht gar nicht die Erfahrung mit den Weingütern da ist oder da gibt es ja verschiedene Szenarien, die da eintreten und Das habe ich schon auf jeden Fall immer berücksichtigt, so wie der Wunsch vorlag oder wie die Gegebenheiten vor Ort dann waren. Ne?
kaum eine Weinregion vereint Geschichte und Zukunft so sehr in einem Atemzug wie die Rioja. Und dort, und explizit in der Rioja Alta, beginnt die Geschichte der Bodegas Roda. 1987 gründeten Mario Rodjant und Carmen Daroya das Weingut mit einem Traum. Sie wollten nicht nur Wein machen, sondern den Geschmack der Region einfangen. Und wo könnte das besser gelingen als in Aro, dem Herzen der Rioja? Drei Klimazonen, Atlantisch, Mediterran und Kontinental, vereinen sich hier und reflektieren in drei Unterregionen die drei einzigartigen Weinwelten. Rioja Alta, Rioja Alavesa und Rioja Oriental. In denen sind die einzelnen Lagen und die daraus resultierenden Stile in den Weinen zum Teil gravierend unterschiedlich. Nicht zuletzt deshalb hat sich Roda über alle Klimazonen Lagen gesichert, um ihre Weine möglichst facettenreich zu gestalten. Ein perfektes Zusammenspiel, das Jahr für Jahr außergewöhnliche Weine entstehen lässt. Ihre Stars, Tempranillo, Crastiano und Garnacha. Aber nicht jede Rebe darf mitspielen. Nur die alten und erfahrenen Reben zwischen 30 und 90 Jahren, in der jede Traube eine ganz eigene Geschichte erzählt. Und seit 1987 schreibt nun auch Roda an der Geschichte der Rioja mit. Und das in Aro, dem Ort, der seit der Eröffnung des Bahnhofs als das vinophile Zentrum der gesamten Region gilt. Und sie leben einen eigenen Stil, den der modernen Rioja-Weine. Und das ist nichts anderes als die Verbindung von Tradition und Innovation. Was heißt das genau? Die Bodegas Roda setzt auf Nachhaltigkeit. Es ist kein Platz für Chemikalien, aus Respekt für die Natur. Sie forschen und treiben Innovationen voran und arbeiten zusammen mit der Universität La Rioja an der Zukunft des Weinbaus. Sie sind ein Teil des Vino Mundi Projektes und erforschen den Einfluss des Klimawandels auf den Weinbau. Und sie versuchen, Gegebenheiten zu überdenken. So setzen sie ausschließlich auf französische Eiche, ein Statement in der Region, die sonst oft mit amerikanischer Eiche arbeitet. Das nicht weit genug. Die Bodegas Roda hat einen eigenen Fassbinder, der jedes Fass speziell für ihre Weine herstellt. Ihre Weinberge sind in kleine Parzellen unterteilt, damit die individuelle Persönlichkeit der einzelnen Weine perfekt herausgearbeitet wird. Natürlich wird von Hand gelesen, Traube für Traube, damit nichts dem Zufall überlassen wird. Und diese Akribie und Tiefsinnigkeit trägt sich natürlich auch in den Keller. Hier arbeiten sie mit Schwerkraft, um die Trauben so schonend wie möglich zu verarbeiten. Kein Filtern, keine Zusätze. Der Wein soll so rein wie möglich bleiben. Und natürlich exportiert Roda in die gesamte Welt. Doch die Hälfte ihrer Weine bleibt in Spanien. Ein Zeichen dafür, wie sehr sie mit ihrer Heimat verbunden sind. Nachhaltigkeit wird enorm groß geschrieben. Sie setzen auf nachhaltiges Wassermanagement, da in der Region, in der Dürre oft ein Problem ist, jeder Tropfen Wasser zählt. Mit ihrer Arbeit fördern sie die Biodiversität. Sie investieren in Solarenergie, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Und das alles für das ganz große Ziel, den besten Wein zu machen, den die Rioja zu bieten hat. Und ihre Weine altern wie kaum andere der gesamten Region. Der Roda 1 kann Jahrzehnte in der Flasche überleben und dabei nur besser werden. Ihr Sisión ist eine Klasse für sich. Und sie ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Sie forschen zu Tanninen. Sie experimentieren mit Mikrovinifikationen, um das Beste aus jeder Parzelle herauszuholen. Sie forschen mit allem, von der Fassreife bis zur Spontangärung. Und verfolgen dabei einen streng nachhaltigen Ansatz, der auch sehr viele biodynamische Prinzipien integriert. Nicht zuletzt, um die in den 50er bis 80er Jahren stark gebeutelte Natur dieser Region wieder gesunden zu lassen. Und die Rioja ist nicht nur eine Region. Es ist ein Symbol für die Verbindung von Mensch, Erde und Wein. Und Roda findet man an der Spitze dieser Region. Der Roda Uno ist das Aushängeschild. Und wenn man diesen Wein auf der Zunge hat, dann schmeckt man, wie Roda in die Zukunft blickt und im gleichen Atemzug die Vergangenheit ehrt. Vornehmlich, das heißt 95% Tempranillo, der in den weit über 30 Jahre alten Buschweinbergen der Bodegas wächst, bringt die Noten, die an Schwarzkirsche, Pflaume erinnern, sorgt für den kraftvollen Körper, während die 5% Graziano für Frisch und Lebendigkeit sorgen. Der Roda 1 reift 16 Monate in französischen Eichenfässern, halb gebraucht, halb neu, was ihm diese eleganten Röstnoten und ein sanftes Tanninkleid verleiht. Anschließend verbleibt er weitere 20 Monate auf der Flasche im Weingut, bevor er final in den Verkauf kommt und am Gaumen seine feste Struktur und seinen unfassbar langen Abgang präsentieren kann. Selten hat man einen Wein, der so bemerkenswert eine Balance von Fruchtsäure, Holz und einem außergewöhnlichen Aromenbild präsentiert. 20 Jahre Lagerfähigkeit werden ihm Spielen zugesprochen. Die Weinberge, aus denen der Roda Uno stammt, liegen auf Höhen zwischen 500 und 650 Meter über dem Meeresspiegel, was zu einer langsamen Reifung der Trauben führt und eine hohe Konzentration an Aromen und Säuren begünstigt. Der Jahrgangscharakter spielt bei diesem Wein eine bedeutende Rolle, da die Bodegas Roda nur in den besten Jahren den Roda 1 produziert. In weniger herausragenden Jahren wird der Wein zu Roda Reserva oder Sision umklassifiziert. Die Vinifikation erfolgt unter strikter Temperaturkontrolle, um die Frische Frische der Aromen zu bewahren. Nach der Gärung folgt eine malolaktische Gärung in Fässern, was dem Wein eine zusätzliche Weichheit verleiht. Die Weinbereitung konzentriert sich auf eine möglichst geringe Eingriffstiefe, um die Authentizität des Terroirs in den Vordergrund zu stellen. Der Roda Uno ist ein Paradebeispiel für die moderne Interpretation des Rioja-Weins, der Tradition und Innovation miteinander verbindet. Mit seiner dichten Frucht, den seidigen Tanninen und der mineralischen Frische stellt er mehr als einen Wein aus der Rioja. Er stellt ein Monument dar. Willkommen in der Welt von Roda. Eine Welt, die nicht nur die Rioja-Weine neu definiert. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Was ist Wein für dich?
Was ist Wein für mich? Mhm. Das kann was ganz Großartiges sein. Ne? Das sind so viele Momente. Also Wein ist zum einen auf jeden Fall immer was, was, glaube ich, situativ in jede Richtung ausschlagen kann. Ne? Das zum allergrößten Teil immer was Positives. Wein ist sinnlich. Wein ist auf jeden Fall, kann ein Buch sein, kann dir einen Einblick geben über Traditionen, kann dir einen Einblick geben über den generell, glaube ich, so auch den das Gefühl, was dir manche Regionen, auch wenn du sie besuchst, spiegeln oder beziehungsweise darbieten. Ist auf jeden Fall immer wieder etwas, was manche Momente gibt, wo man einfach so denkt, oh, du weißt eigentlich gar nichts. Du hast irgendwie jetzt gerade wieder so einen Moment, wo du dich darin verlieren kannst, weil es irgendwie dich so begeistert. Es gibt Momente, die der neue Geschmäcker aufzwingen, vielleicht sogar von der Rebsorte oder von der Machart, die eine ganz andere Behandlung oder Vinifizierung erfahren hat, wo man sagt, hey, wow, das kann das auch. Und also da steckt ja so viel drin, das kann was Lehrreiches sein, das kann in dem Moment halt eben halt auch einfach nur die Hingabe zum puren Glück, ne? Das kann einfach tolle Momente mit Freunden sein, indem man was Unkompliziertes trinkt und durch diesen leichten Rausch irgendwie halt auch in so eine Diskussion abdriftet oder in Erinnerungen schwelgt. Das ist ja auch was, ne? Also das ist ja auch so eine Datenbank, die du da irgendwie hast. So geht das manchmal auch mit Schallplatten. Du hast jetzt die Flasche da und da gekauft, machst sie jetzt auf und dann erinnerst du dich wieder an diesen Moment und oder auch an den Besuchen der Region von dem Winzer.
Aber auch andersrum, finde ich, also wenn man Wein trinkt, ja. Man trinkt ihn dann irgendwie nach 2-3 Jahren wieder, hat man diesen Moment, wo man ihn getrunken hat, dann wieder omnipräsent und man lebt wieder in dieser Zeit für einen Moment oder kann sich daran zurückerinnern. Also es ist so gelebte Erinnerung dann irgendwo. Kannst du Wein in ein Wort pressen? Boah. Wenn du ein Wort für Wein hättest?
Für mich Wunder nach wie vor. Was so eine kleine Weinbeere alles irgendwie auslösen kann, ne? Das in den richtigen Händen, im richtigen Moment, mit der richtigen Gesellschaft, vielleicht auch mit dem richtigen Essen, was ja den Moment wieder mit einschließt, kann das sicherlich einen zeitlosen Moment schaffen, in dem du immer für ewig verharren möchtest, ne?
Welcher Wein wärst du?
Ich glaube schon, und so ist vielleicht auch so ein bisschen dieser mein Charakter oder wie ich vielleicht für eine Außenwirkung, wie ich für manche wirke, ist vielleicht dann doch schon, und das liegt vielleicht auch daran, dass ich persönlich sehr gern trinke, Nordrhone Syrah, weil es halt irgendwie nach wie vor auch den Ruf genießt, dass es Weine sind, die zwar immer an Qualität, nie jetzt irgendwie keine angemessene, wie sagt man denn, keine angemessene Beachtung findet. Aber ich denke nicht die sie eigentlich, die sie vielleicht auch wirklich kann, weil ne, es ist was schon robust ist, ne? Im ersten Moment, in den jungen Jahren, je nachdem von welchem Winzer, aber es kann natürlich auch so fein und gebrechlich werden wie ein großer Burgunder und es kann auch die Tiefe haben wie ein großer Burgunder. Also es vereint irgendwie alles. Du hast irgendwie so dieses doch schon eher bäuerliche Charming Produkt, was viel viel Aromatik erstmal in der Jugend bringt und dann mit Reife trotzdem irgendwie so eine Feingliedrigkeit und eine Komplexität erreicht, wie es wenige große Weine auf dieser Welt können. Ne?
Wann trinkst du Wein?
In der letzten Zeit seltener. Okay. Tatsächlich, das liegt so ein bisschen, glaube ich, an mir selbst, weil ich auch ein bisschen mehr den Sport so jetzt für mich entdeckt habe und glaube ich auch hier doch schon auch straffe Abend da wir hier haben und ich irgendwie da auch gewappnet sein will und fit sein möchte. Hat sich das echt stark eingeschränkt, aber ganz klar mit meiner Frau. Abends am Wochenende trinken wir eine Flasche Wein, freuen uns darauf und sind große Weinliebhaber. Und natürlich auf Weinreisen mit Freunden. Es gibt dann hier und da natürlich schon immer mal einen Stammtisch, wo wir uns treffen, Themenabende haben und dann trinken wir auch. Ne? Dann degustieren wir nicht nur, sondern dann werden die Flaschen auch leer gemacht. Und das ist immer spannend, dieser Austausch. Aber es ist jetzt gerade erstmal ein bisschen seltener geworden. Hier im Abend schluckst du wenig. Da tust du im Prinzip ja nur verkosten und spuckst dann auch alles aus. Also richtig, eine Flasche trinken ist tatsächlich mit meiner Frau am Wochenende auch nicht jedes.
Dann Alltagswein oder dann?
Nee.
Eher.
Nein. Also
dann schon was Besonderes oder?
Sowohl als auch stimmungsabhängig. Ja. Ne? Klar trinkt man mal einen Dolcetto, aber natürlich trinkt man auch mal einen großen Wein. Das ist jetzt nicht so häufig, sondern natürlich auch immer so eine Geldbeutelfrage. Ne? Aber der kommt dann schon so zu besonderen Momenten. Aber die großen Weine, die trinkt man dann natürlich schon, glaube ich, mal dann in so Verkostungen, wo man das entweder mit einem ebenbürtigen Wein gegenüberstellt, dass man da irgendwie auch einen Lerninfekt hat und aber gern auch mal mit meiner Frau einen großen Wein. Also wir trinken dann auch mal zu Weihnachten 2-3 große Flaschen Champagner oder was auch immer.
Wenn du einen Alltagswein hättest, welchen Anspruch hättest du daran oder was könntest du dir vorstellen? Also müsste es ein möglichst willenloser Wein sein oder unkomplizierter oder ist dann der Alltagswein auch schon was Besonderes? Wie kann man Alltagswein in deinem Sinne beschreiben?
Ja, Alltagswein ist immer so eine Sache, ne? Also wie verbindest du diese Aussage oder womit setzt du sie gleich, ne? Also jeden Tag trinken finde ich eh irgendwie ein bisschen schwierig, aber es soll schon ein Wein sein, der Anspruch hat, der auch zeigt, der ganz klar irgendwie die Rebsorte, die Region widerspiegelt, der gerne auch ein bisschen anecken darf, der gerne ein Tannin oder eine Säure ein bisschen in einem höheren Ausmaß zeigt. Ich finde jetzt irgendwie so Weine, die dann im QBA-Bereich Riesling, die dann irgendwie so gar nichts zeigen, wirklich teilweise wirklich weinig sind. Ja, das hat seine Berechtigung und das muss auch auf den Tisch und ins Glas. Aber Alltagswein darf gerne auch schon Charakter und Rebsortentypizität, Jahrgangstypizität zeigen und muss Spaß machen. Das darf gerne was Fruchtiges sein, Einfaches, zu Erkennendes, Identifizierendes, aber gerne, und gerade weil man so wenig trinkt, oder ich jetzt mal auf mich gemünzt, darf natürlich auch gerne der Alltagswein, der einfache Wein mit mehr Charakter herkommen als etwas völlig Austauschbares, was man in sich hineinkippt, weil man betrunken werden möchte. Das finde ich eh eine komische Herangehensweise. Aber ja.
Wann passt Wein überhaupt nicht?
Wann passt Wein überhaupt nicht?
Boah. Also vor 10 Uhr wahrscheinlich, aber.
Ja, das sowieso nicht. Natürlich ist man im Vormittagsbereich, gerade bei Verkostungen, die gehen 10 Uhr los, da spuckt man meistens, dann ist man mal hellwachsen und dann ist natürlich schon wo man die Weine am besten aufnimmt. Aber wann passt der Wein überhaupt nicht? Ja, vorm Autofahren, ne? Vor allen Dingen nicht. Das auf jeden Fall vor Terminen, die wichtig sind. Generell Alkohol immer in Maßen trinken.
Also losgelöst vom Alkohol, also rein von der Aromatik, von der Situation. Also sprich, ein Wein sollte ja dann oftmals, so habe ich es rausgehört, schon einen anspruchsvollen Moment begleiten. Gibt es da eine Situation? Also sprich, wenn ein Wein kein Alkohol hätte, wo du sagst, na jetzt wäre nicht so der Moment dafür. Oder keine Ahnung, im Club beim Feiern, da ist ja Alkohol legitim, aber vielleicht ein Wein passt nicht in dem Sinne. Ist das für dich stark situationsgeprägt, dass du Wein trinkst oder sagst du, der Wein macht den Moment und wenn ich Wein trinke, ergibt sich automatisch der Moment?
Das ist auch von mir selten genutzte Blick auf die Dinge, dass ich jetzt beim Weintrinken was ergibt. Das ist ja meistens schon irgendwie so, ob man das so auf Feierlichkeiten sieht, dass man irgendwie so eine lame Gesellschaft hat, die Leute trinken und dadurch irgendwie der Abend natürlich schon eine andere Dynamik erfährt. Das ist natürlich jetzt nicht von der Hand zu weisen, das ist ganz klar.
Bin mit einem entspannter.
Genau. Aber dass ich jetzt für mich das Tool Wein einsetzen würde, damit ich daraus mir einen Moment erwarte oder erhoffe oder sich daraus ergibt, wüsste ich jetzt nicht. Dafür finde ich es dann auch missinterpretiert, glaube ich, die Situation. Also Wein sollte schon auch immer ein Genussmittel bleiben. Es wäre irgendwie auch schade. Also ich spreche jetzt immer mal in der Bubble, wo ich mich bewege, dass wir natürlich schon auch jetzt eher hochwertigere Weine trinken, sehr selektiv ausgewählte Weine von Weingütern, die wir schätzen, dann ist das für mich schon auch immer was ich gerne irgendwie sehe, wo ich mich drauf freuen kann, wo ich eine gewisse, ja, wie sagt man denn, auch den Moment erhoffe, dass er dann irgendwie stattfindet, aber ohne, dass ich jetzt gleich sage, da baller ich mir jetzt 4 Flaschen Wein rein, dann wird das irgendwie geil, sondern das ist ja auch was sich dann irgendwie ergibt. Ne? Du machst eine Flasche auf und dann kommst du in so einen Strudel rein, heute passt es morgen oder heute passt es halt eben nicht. Ne? Das ist ja auch immer was, und ich finde, Wein ist generell was man irgendwie ganz anders in diversen Situationen wahrnimmt. Ne? Auch so dein Gemütszustand oder dein Zustand von wie hast du deinen Tag erfahren? Ne? Ist es dann was eher ins Negative abkippt und was dich vielleicht noch saurer macht, weil du einen Scheißtag hattest? Was du vielleicht mit Wein, weiß ich gar nicht, ob man das Ruder nochmal rumreißen kann, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hatte und dann sich ein Glas Wein reinkippt. Ich glaube, ist auch völlig fehl am Platz, dann diese Amtshandlung. Ich glaube, das habe ich auch schon mit Wein gehabt, wo man im Prinzip mal einen Wein getrunken hat. Und das erlebe ich, das kann man auch manchmal mit der Arbeit ganz gut, dass man Weine, wenn man Ruhe hat, wenn man selber irgendwie auch ausgeglichen ist, wenn man sich auf den Moment freut, ob man da jetzt kocht mit seiner Frau oder wie auch immer oder seinem Partner, dass man dann irgendwie Zeit hat für den Wein, sich damit zu beschäftigen. Auch wenn es ein Easy-Drinking-Wein ist, auch der hat das verdient, sich mit dem Wein zu beschäftigen und ihn zu genießen und zu wertzuschätzen vor allen Dingen. Ne? Und so sehe ich das dann halt auch einhergehen mit der Situation, in der du dich befindest oder dem Moment, dass du schon Obacht gibst, dass du immer im Geiste wach bist, gut drauf bist und dann dir einen schönen Tag machst, damit dann auch das Resultat irgendwie in was mündet, fruchtet, wie auch immer, dass du das zur Gänze irgendwie für dich genießen kannst. Und also da Stimmungen sind irgendwie ganz wichtig, weil ich habe es auch echt schon erlebt, dass ich irgendwie so weniger gut drauf war, Weine probiert habe und dann für mich halt auch in eine Ecke gestellt habe, dann wieder probiert habe und ein ganz anderes Erlebnis hatte. Ne? Also ich glaube, es hat schon ganz viel mit Geist, also mit der mentalitären Phase, in der du dich befindest, zu tun. Weine, also für mich ist Wein immer ganz viel Wertschätzung für das Produkt, für die Arbeit, die dahinter steht. Ich meine, es ist eine Vegetationsphase, die der Wein durchgeht, mit viel Liebe, hoffentlich im besten Falle von dem Winzer, der sich darum kümmert, der eine Tradition verfolgt, wie man das in der Vergangenheit angegangen hat, Rebsorten benutzt, die in der Region vielleicht schon immer zu Hause waren, ein Gefäß benutzt, wo der die Weine also begleitend irgendwie den Wein zum Werden bringt und dann da einfach eine Menge Arbeit hinter steckt und ich dann halt die Wertschätzung irgendwie gerne habe. Ne? Ich bin jetzt auch kein Freund davon, der dann irgendwie, selbst wenn es ein schöner Abend war mit Verkostung, dass er irgendwie so in mich reinlaufen lasse, dass ich völlig die Kontrolle verliere und nur noch trinke, weil ich trinken möchte oder betrunken werden möchte. Dafür finde ich jetzt auch Wein nicht das geeignete Getränk. Ne? Mhm. Da kann ich mal vielleicht eine Alkoholika irgendwie nehmen, wenn ich das unbedingt machen möchte. Das spricht jetzt nicht meiner Natur. Aber es ist Wertschätzung, ganz klar.
Mhm. Ist das nur Wein oder kann das auch ein anderes Getränk? Also ist Wein da einzigartig, zum einen vom Anspruch her, von der Entwicklungsfähigkeit, auch von der Möglichkeit, es einzusetzen, um irgendwas zu begleiten, von der unterschiedlichen Wahrnehmung, wie du es gerade skizziert hast. Kann das nur Wein? Oder hast du irgendwas im Sinn, wo du sagst, hey, das...
Nö, genau. Also das ist ein guter Punkt. Also wir hatten es, das Geschichte erzähle ich immer wieder, gibt so eine legendäre Party im Priorat, eine Magnum-Party immer vor einer Verkostung und da gab es auch den ganzen Abend nur das Größte, was du dir vorstellen kannst aus der ganzen Welt, aus Magnum-Flaschen. Und irgendjemand hat dann aus den 60ern einen italienischen Wermut auf den Tisch gestellt. Mhm. Keiner, das Haus gibt's nicht mehr, Keller irgendwie, sehr guten Zustand. Wir schenken das aus und sitzen alle am Tisch und sind ruhig. Und sind ja. So, oh Gott, was passiert hier gerade? Und das, natürlich, das ist ein weinähnliches Getränk, das passiert auf Wein, natürlich, aber auch das mit Hingabe, ne? Ob du alte Kinatus trinkst, was auch wieder auf Wein basiert, aber natürlich auch mit einer gewissen, aus einer Tradition heraus oder auch mit einer gewissen Hingabe und Liebe zu dem, wie du es machst, welche Sachen du wendest. Aber klar, in der Gänze ist natürlich schon Wein, dass die Sache, weil es halt einfach so wahnsinnig vielfältig ist, was die Rebsorten anbelangt, was die Herkünfte anbelangt, auch die Geschichte. Ich meine, wir reden hier von einem Produkt, was uralt ist, was die Menschheit schon immer begleitet hat. Natürlich in der Beginn der Antike als Rauschmittel, ohne Frage. Aber wir haben uns ja über Wissen und mit der Sache dahin entwickelt, wo wir heute sind. Und das ist sicherlich ein sehr komplexes Getränk. Und natürlich können wir jetzt hier auch über Kaffee sprechen, was sicherlich auch eine sehr hohe Komplexität an Aromen hat und auch.
Aber ähnlich wie Wein, also ist es genauso anspruchsvoll, siehst du Kaffee genauso anspruchsvoll wie Wein? Also natürlich gibt es verschiedene Anbaugebiete, es gibt verschiedene Macharten, verschiedene Röstarten, von der Zubereitung kannst du natürlich da teilweise, ihr seid da ja fast freakig bei, wie ihr euren Kaffee macht, also ist ihr aufs Gramm genau temperaturgesteuert, alles zeitlich genau getaktet irgendwie serviert. Das ist dann ja schon anders als woanders und da kriegt man natürlich verschiedene dann auch Aromebenen heraus. Aber ist das dann ähnlich komplex wie Wein oder ist es dann eigentlich?
Nein, die Ebene zu heben ist halt schwierig, weil Wein natürlich auch für uns in der Kultur, klar, weil Deutschland ist ja, glaube ich, da hat den höchsten Kaffeeverbrauch, meine ich. Aber klar, es ist nach wie vor ein Getränk, was wir uns hineinschütten, um wach zu werden. Die Mühe, die wir uns machen, unterliegt natürlich auch Leuten, die da vorausgehend Pionierarbeit geleistet haben und uns das vermittelt haben. Ne? Und da sind wir auch dankbar. Und das ist ein sehr dankbar, also es ist ein tolles Getränk. Ich bin auch kaffeesüchtig, vielleicht auch aufgrund meines Jobs, aber natürlich auch spezielle die Coffees. Und ob ich das jetzt gleichsetze, also allein, wenn wir jetzt mal nur die Theorie hernehmen, natürlich hat es mehr Aromen, wie ein Wein haben kann.
Das Kaffee ist, hat mehr Aromen als ein Wein haben kann?
Das, also jetzt in einem Getränk schon.
Ah, Wahnsinn.
Ob man die jetzt organoleptisch jetzt alle gleich so in der Lage ist, wahrzunehmen, wie wir das vielleicht bei Wein können.
Ja.
Das überlasse ich jetzt auch mal den Profis.
Wenn man sich manchmal nicht die Zeit nimmt oder manchmal eben auch da vielleicht nicht das richtige Trinkgefäß für hat. Also dadurch, dass wir Kaffee ja eigentlich fast immer aus Tassen trinken. Und Wein würden wir ja niemals aus Tassen trinken, wenn wir einfach sagen, okay, da kannst du ja gar nicht richtig riechen und schmecken.
Ja.
Warum trinkt man Kaffee nicht aus? Ja, aus Weingläsern oder eben auch speziellen Gläsern.
Ja, genau.
Warum macht man sich die Mühe nicht?
Das ist die Frage, weil die Kultur, glaube ich, gar nicht jetzt bei uns verankert ist und es natürlich auch mal leichter ist, eine Flasche Wein aufzumachen und darüber zu philosophieren, anstatt jetzt auch all die Parameter zu berücksichtigen, die es bedarf, um einen guten Kaffee zu haben. Ne? Also da fängt es ja damit an, dass ich einen frisch gerösteten Kaffee habe, den aller Minute grinden muss, den Wasserkocher auf die spezielle Temperatur einstelle und. Also so einige Gadgets und Tools, die ich irgendwie benötige.
Was ist für dich frisch geröstet?
Frisch
also geröstet. Taggleich, wochengleich, monatsgleich?
Frisch geröstet halt. Also wir arbeiten ja so, dass wir Kaffee bestellen. Meinetwegen gestern war die Röstung. Wir kriegen das heute geliefert. Dann ruht das eine Woche. Da muss so ein bisschen diese Gase aus dem Boden austreten. Aha. Und dann hast du eigentlich ein Zeitfenster von 2 bis 3 Wochen, wo du den Kaffee schon verbrauchen solltest. Dann ist es eigentlich genau dieses Zeitfenster, wo du das erlebst, was der Kaffeeröster auch über die Selektion, über die Röstung dir vermitteln möchte. Ne?
Der wird vakuumverpackt oder ist der denn offen?
Das kommt, also nicht vakuumverpackt, weil dann würden die Öle austreten aus der Kaffeebohne.
Was oftmals überhaupt nicht beachtet wird, finde ich ganz gravierend. Also diese Vakuumverpackung dient zwar der Halt, des Kaffees, aber ist teilweise ein richtig brutaler Vorgang, auch für den Kaffee.
Exakt, ja. Genau, also wir bekommen das verpackt, aber das ist ja auch genauso gang und gäbe, dass die das in Eimern liefern. Das hat jetzt dahingehend gar keine Auswirkung. Wichtig ist halt wirklich, dass du dann schaust, dass du das halt in diesem Zeitfenster verbrauchst. Ne? Aber spannend nochmal auf das Glas drauf einzugehen. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das irgendwo gibt, aber die Gefäße, die Kaffeegefäße sind ja momentan noch relativ wenig forciert worden, ne?
Also gar das, nicht weiter. Das hat sich nie jemand Gedanken gemacht. Ja. Und
Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil wir hatten jetzt neulich, es gab eine neue Spirituosenglas, was jetzt irgendwie von Josephine Hütte eingebracht wird. Und da hatten wir eine Blindverkostung, hatten da so 4 Prototypen und einen von einer schon bestehenden anderen Firma. Und das haben wir wirklich so mit Schlafmasken mal degustiert. Und es ist Wahnsinn, was alleine das mit dem Brand ausmacht. War mir nie bewusst.
Ja.
Also generell, das Thema Glas ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Nicht nur beim Wein, weil, glaube ich, bei jedem Getränk. Ne? Deswegen Kaffee und jetzt mit den Spirituosen. Also teilweise wirklich auch richtig teure, mundgeblasene Sachen haben den Spirituosen halt einfach völlig zerstört.
Mhm.
War mir so nie bewusst. Ne? Du schenkst es ja nach wie vor irgendwie in dein Standardglas aus und dann ist fertig. Ne?
Mhm.
Das ist vielleicht dann schon wieder auch ein Ticken nerdig. Ne?
Aber ist es gar nicht. Also ja gut, es ist schon nerdig. Also es ist ja auch nerdig, dass wir beim Wein unterschiedliche Gläser nehmen und versuchen, den Wein dann in ein eigenes oder von uns vorgegebenes Kleid dann zu zwängen, wo wir sagen, so soll er optimal sein.
Ja.
Und warum bringen wir diesen Nerd-Charakter nicht beim Spirituosen oder bei anderen Getränken zum Tragen oder heraus? Oder
das ist ja Gott sei Dank. Genau, das ist ja Gott sei Dank, glaube ich, jetzt schon auch alles im Entstehen und Werden und der Fokus jetzt auch mit diesen vielen verschiedenen Glasfirmen, die sich ja jetzt irgendwie halt auch irgendwie etabliert haben auf dem Markt, schon was jetzt näher gerückt ist, ne, an unseren Fokus. Natürlich sind wir in unserer Bubble oder in unserem Berufsfeld auch noch einzigartig oder beziehungsweise die Einzigen, die sich dann so tief damit beschäftigen und der Gast guckt dich natürlich immer noch an, wie, ne, was macht ihr da? Seid ihr doof? Wichtig, ganz wichtig. Also das ist wirklich, das kann so viel machen mit einem Getränk und die Dankbarkeit ist auf jeden Fall gegeben, dass du dich der Sache ein bisschen mehr widmest und dich damit beschäftigst, auf jeden Fall. Ja.
Hast du so eine Freakigkeit, wie ihr es, keine Ahnung, mit dem Kaffee habt oder in anderer Form schon mal woanders erlebt oder?
Nee, und es ist auch schade, also gerade Thema Kaffee, ne? Ich bin ja auch jemand, der gerne mal noch so nach dem Essen noch mal einen Kaffee trinkt. Das ist ja selbst in den 3 Sternen irgendwie eine Katastrophe, was du da tatsächlich als sogenannt Kaffee auf den hingestellt bekommst, dass die da überhaupt was für verlangen, ist auch eine Frechheit. Ich habe da auch schon relativ schnell damit angefangen, mich der Sache hinzugeben, weil mir das immer im Dorn im Auge war, diese Kaffeequalität, ne? Und habe mir da schon zeitig angefangen, auch selbst in dem Hotel da in dem Fischers Fritz versucht irgendwie einen ordentlichen Kaffee auf die Beine zu stellen, weil das geht gar nicht. Einzigartig würde ich schon so sagen, weil du nach wie vor, ich meine, ich esse auch viel im Ausland und so, du kriegst halt nach wie vor irgendwie dein Standardglas hingestellt und dann ist es auch wurscht, ob das ein Burgunderglas ist und die dann irgendwie einen Einstiegswein da jetzt mal reinkippen.
Ist der Abend dann für dich durch? Also bist du dann sauer, bist du enttäuscht oder nimmt das ganz viel Glanz von dem Laden oder sagst du, okay, their way?
Das ist ganz, ganz cool, weil ich hatte das neulich wieder erlebt. Gute Weinkarte und dann siehst du die Weingläser und dann bist du schon erstmal automatisch, also mir geht das so, dann bin ich nicht mehr in der Stimmung, eine teure Flasche Wein zu bestellen. Ja. Dann trinke ich halt was irgendwie 40, 50 Euro kostet, was auch vernünftig ist und gut, ist auch schön. Aber ich hätte mit der Glaswahl ganz klar mich, und das ist bestimmt auch nur ein ganz geringerer Teil deiner Gäste, die du da tagtäglich begrüßt, aber nichtsdestotrotz hat man ja die Position noch auf der Karte und freut sich, wenn sowas verkauft wird. Und dann kann ich es wirklich nicht verstehen, wie man sich dann so stiefmütterlich dem Thema Glas annimmt. Ne?
Muss mundgeblasen sein oder ist das nicht so erheblich, sondern einfach nur eine Auswahl verschiedener Gläser?
Genau, also ja, natürlich ist mundgeblasen schön, aber das setze ich gar nicht voraus, dass sich jemand erstmal hinsetzt, dass ein Weintypus ein gewisses Glas, Glasform benötigt. Das ist ja schon mal, ne, da sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter und dann ist das sicherlich auch was mir suggeriert, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht und dann wird das auch von mir honoriert. Und dann ist das auch völlig okay. Aber sich gänzlich der Sache zu verschließen und dann auch zu meinen, hey, wir machen das jetzt hier wie in einer französischen Weinbar, das ist auch das, was mich manchmal da wirklich auch richtig nervt, auch bei großen, wenn du jetzt im Burgund unterwegs bist und manche Gläser, da denkst du ja, oh Gott, was ist denn hier los? Ihr macht so große Weine, die kosten so viel Geld, aber ihr wollt irgendwie das trotzdem noch in diesem Nosing-Glas irgendwie, dass wir das verkosten. Gab ja auch so manche Sachen, da gibt es auch ein berühmtes Weingut an der Mosel, der dann halt wirklich ein Glas für 5 Verkoster irgendwie bereitstellt. Da denkst du, was ist los? Ja, schade. Wird er irgendwie auch ihrer Arbeit im Weingarten überhaupt nicht gerecht. Ich verstehe die Menschen nicht, wie man das irgendwie so ausblendet, ne? Und wie man das überhaupt nicht für sich. Klar, es ist ein Invest, ohne Frage. Und ich finde jetzt auch nicht unbedingt ein Freund zu sagen, in einem High-Pressure-Restaurant, dass alles mundgeblasen ist, weil der Bruch dann irgendwie so hoch ist, dass es dann auch irgendwie ökonomisch schwierig wird für das Geschäft. Ja, das ist immer, das muss man aus verschiedenen Perspektiven irgendwie betrachten, aber lediglich ein Glas für alle Weine bereitzustellen für den Gast ist halt schwach.
Wenn du so viel reist, gab es mal einen Laden, wo du gerne noch mal gearbeitet hättest oder gerne noch mal arbeiten würdest? Oder hast du den Traum, dass du sagst, in dem und dem Laden könnte ich mir das, und sei es mal für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat, mehr als vorstellen? Oder es wäre ein großer Traum?
Nein. Gar nicht jetzt unbedingt, dass ich da jetzt so ein Favorite für mich hätte. Es wäre natürlich eher schön, nochmal so eine andere Kultur, ob das jetzt Lima ist oder ob das Japan wäre, nochmal eine, so eine ganz andere Hingabe zu diesem Berufsfeld oder eine ganz andere Umsetzung auch dieser Berufsfeld mal zu sehen, wie die das tatsächlich so handhaben. Das wäre natürlich schon interessant. Aber ob das jetzt tatsächlich mich in meiner Berufung als Sommelier nochmal auf eine andere Ebene heben würde, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du bist sicherlich, wenn wir jetzt mal London oder Amerika hernehmen, nochmal in einer Bubble drin, wo man Weine trinkt, die man jetzt oder probieren darf, degustieren, verkaufen, die man jetzt hier so weniger findet, die großen Burgunder meinetwegen, was Geld kostet, was natürlich hier in Berlin in keinem Restaurant, bis vielleicht auf einem Fischers Fritz, wo du mal ein bisschen Romani Conti verkauft hast, eigentlich gang und gäbe ist. Hier ist ja irgendwie, du hast zwar viele Touristen und da ist auch mal einer dabei, der mal ein bisschen Geld ausgibt. Aber das wäre dahinsichtlich vielleicht nochmal ein bisschen deinen Horizont zu erweitern, was so die ganz großen Sachen anbelangt. Das war ja bei mir in der Vergangenheit dann immer eigentlich auf Eigeninitiative so, dass ich sage, okay, ich rufe jetzt Rouleau an über den und den Händler und dann fahren wir dahin und probieren wir das im Keller, seine Premier Grüße und Grand Grüße, weil hier es in der Regel ja auch kein Händler irgendwie hinkriegt, die Weine mal zu zeigen in der Probe, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ne? Und das ist so ein bisschen auch so ein bisschen schade, dass man den Einblick auch als junger Sommelier dahingehend schwierig bis gar nicht diese Welt einen Einblick bekommt. Ne? Aber das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Sicherlich interessant, auch gerade was das Essen anbelangt. Ich bin auch super essbegeistert, ne? Da mal einen Einblick in andere Küchen zu bekommen. Aber
wo war der coolste Laden deines Lebens?
Kürze?
Der coolste, der genialste, also der dich am meisten beeindruckt, rein aus Wiener Richtung. Also der genialste Weinbar, der interessanteste Weinladen oder das Restaurant mit der absolut überragendsten Karte oder der beste Service, was hat dich mal richtig?
Also da zum einen, was das Essen anbelangt, jetzt jüngst, zum einen das Maison Sauter in Paris, das war eine sehr, sehr gute Küche, so wie ich sie mir vorstelle,
super reduziert. Rein aus dem Wein heraus.
Aus dem Wein heraus?
Ja.
Das war sicherlich jetzt so ein kleines Paradies, das Crapillot in Pipillon im Jura, die eine wahnsinnige, für die Region eine wahnsinnige Tiefe hatten an Wein, die man hier gar nicht mehr bekommt, weil die Weine sofort nach Japan geht oder sonst auf irgendwelchen Sekundärmarkt landet. Also das ist eine sehr coole Weinkarte, wo man auf jeden Fall gerne trinkt und vor allen Dingen halt auch zu sehr fairen Preisen. Das ist ja auch mal was, ne? Also auch mal eine ganz anderer Trigger für dich als Weinbegeisterten, irgendwie in einem Restaurant zu sitzen, wo du weißt, hey, hier trinkst du was super fair kalkuliert ist. Dann nimmst du vielleicht sogar mal die schlechten Gläser in Kauf, weil du es einfach probieren möchtest. Und da ist das halt irgendwie alles da. Ne? Und da kannst du das probieren, weil es einfach auf dem Markt null mehr verfügbar ist. Ja, das kann man schon so als Beispiel stehen lassen, ja.
Habt ihr eigentlich schon mal einen Cachaça probiert? Also pur, nicht im Caipirinha. Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt schnellstmöglich nachholen, denn ihr merkt sofort, dass dieses Getränk so viel mehr ist als eine Partygrundlage. Und es ist darüber hinaus mehr als nur eine Spirituose. Es ist brasilianische Geschichte, Kultur und Leidenschaft in flüssiger Form. Das Klima Brasilien spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Aromen in diesem Nationalgetränk. Wo der Ursprung ist? Tief verwurzelt im 16. Jahrhundert, als die Portugiesen Zuckerrohr nach Brasilien brachten. Damals, in den Kolonialzeiten, begannen die ersten Brennereien mit einfachen Kupferbrennblasen Zuckerrohrsaft zu destillieren. Der Name Aguardente, das Feuerwasser, mag euch noch heute begegnen, aber damals war es vor allem ein Symbol der harten Arbeit. Und wie hart diese Arbeit war, das wissen vor allem jene, die Cachaça zu Beginn tranken, oft Sklaven. denen man dieses Getränk gab, um ihre Kräfte zu steigern. 1635 verbot die portugiesische Krone den Brasilianern die Cachaça-Herstellung. Warum? Um ihren eigenen Brandy abzusichern und den Markt zu kontrollieren. Doch das konnte die Brasilianer nicht aufhalten. Nur wenige Jahre später, 1660, erhoben sich die Zuckerrohrproduzenten im Cachaça-Aufstand und forderten das Ende des Verbots. Schon 1661, nach dem Sieg der Aufständischen, wurde Cachaça wieder legalisiert. Und von da an entwickelte sich dieses Getränk zu einem echten Schatz der brasilianischen Wirtschaft. Cachaça erobert die Herzen. Nicht nur der Landbevölkerung, sondern auch der städtischen Elite. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurden die Produktionsmethoden moderner und Cachaça wurde immer stärker in die brasilianische Kultur eingebettet. Es war und ist nicht nur ein Getränk, sondern ein Symbol der Unabhängigkeit und Identität. Was wäre Brasilien ohne Cachaça? Und was wäre Brasilien ohne den berühmten Cocktail, die Caipirinha? Diese einfache Mischung aus Limetten, Zucker, Eis und natürlich Cachaça. Cachaça eroberte im frühen 20. Jahrhundert die Bars der Welt. Während der Vargas-Ära. In den 1930er Jahren wurde Cachaça gezielt gefördert, um den brasilianischen Stolz zu stärken. Und dann kam das Jahr 1959. Ein Meilenstein. Die Compañía Müller de Bebidas brachte Cachaça 51 auf den Markt. Diese Marke veränderte alles. Zum ersten Mal setzte ein Produzent auf industrielle Herstellung und führte die Cachaça in ein neues Zeitalter. Cachaça 51 ist seither mehr als nur eine Marke. Es ist ein Synonym für brasilianische Exzellenz. Und mit Cachaça 51 begann auch der Export nach Europa. Insbesondere nach Deutschland. Aber wusstet ihr, dass Cachaça in den USA lange Zeit nur als Brazilian Rum verkauft werden durfte? Erst 2013 wurde sie offiziell als Cachaça anerkannt. Ein wichtiger Schritt für die internationale Reputation. Der Durchbruch kam jedoch schon viel früher. 1976 gewann Cachaça 51 ihre erste internationale Auszeichnung in Paris. Seit den frühen 2000er Jahren ist Cachaça fester Bestandteil der weltweiten Cocktailkultur. Mit der Craft-Cocktail-Bewegung wurde sie in Bars und auf der ganzen Welt zum Star. Und wusstet ihr, dass Cachaça seit 2001 als geografische Angabe geschützt ist? Das bedeutet, nur was aus Brasilien stammt, darf sich Cachaça nennen. Und im Jahr 2012 wurde die Cachaça-Kultur sogar von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Doch lasst uns einen Blick darauf werfen, was Cachaça wirklich ausmacht. Die Basis ist Zuckerrohr. Aber nicht irgendein Zuckerrohr, es muss frisch und innerhalb von 24 Stunden verarbeitet werden, um die volle Aromatik zu erhalten. Die Fermentation kann entweder durch wilde Hefen geschehen oder wie bei Cachaça 51 durch kontrollierte Hefekulturen. Je nachdem dauert dieser Prozess 24 bis 36 Stunden und dann beginnt die Destillation. Traditionell in Kupferbrennblasen, da Kupfer unerwünschte Schwefelverbindungen entfernt. Aber große Marken wie Cachaça 51 setzen heute auf moderne Destillationsanlagen, um eine gleichbleibende Qualität zu garantieren. Das Ergebnis, ein Alkoholgehalt von 70 bis 80 Volumenprozent nach der Destillation. Doch bevor die Cachaça abgefüllt wird, lagern sie. Ungereifte Cachaça, auch Branca genannt, werden in Edelstahlbehältern gelagert. Das bewahrt die Frische und Klarheit. Premium-Cachaça hingegen reifen in Holzfässern, oft aus brasilianischen Hölzern. Für ein Cachaça Envejecido beträgt die Mindestlagerzeit ein Jahr. Cachaça 51 verwendet einen eigenen Blending-Prozess, um eine gleichbleibende Qualität und das typische Geschmacksprofil sicherzustellen. Nach der Destillation wird die Cachaça durch Aktivkohle gefiltert, um unerwünschte Bestandteile zu entfernen. Ein Grund, warum Cachaça 51 bei der Zubereitung von Caipirinhas so beliebt ist. Brasilien produziert über sage und schreibe 1,3 Milliarden Liter Cachaça pro Jahr. Und dabei hat die Destillerie von Cachaça 51 eine beeindruckende Produktionskapazität von über 200 Millionen Liter pro Jahr. Und ist damit die führende Marke, die in über 50 Länder exportiert wird. Deutschland ist einer der größten Importmärkte für Cachaça, ein Zeichen dafür, wie beliebt das Getränk auch außerhalb von Brasilien ist. Aber Brasilien bleibt der größte Konsummarkt. Am Ende bleibt Cachaça mehr als nur ein Getränk. Es ist eine Hommage an die brasilianische Kultur. Cachaça 51 ist und bleibt das Synonym für diese Tradition. Und so genießt ihr nicht nur einen Drink, ihr genießt ein Stück Brasilien. Ein großes Dankeschön an den deutschen Importeur für dieses südamerikanische Lebensgefühl, dem Handelshaus Schlumberger.
Für dich Endziel Winzer?
Warum?
Für dich Endziel Winzer? Also würdest du gerne als letzten Step in deiner Weinkarriere dich als Winzer sehen oder ist das überhaupt keine Option für dich? Wolltest du mal Winzer werden? Also hast du mal drüber nachgedacht?
Ach naja, die Gedanken sind natürlich immer da.
Oh, schön.
Und das ist natürlich, also was heißt nicht die Gedanken im Sinne von, dass du es mal merken willst, sondern die Gedanken gingen natürlich immer durch den Kopf, dass man dieses Szenario mal durchzuspielen. Hey, wie ist es denn, Winzer zu sein? Aber am Ende ist das, glaube ich, auch alles so romantisch, wie man sich das irgendwie immer so in seinem Kopf darstellt, als wie es dann letztlich in der Realität dann ausschaut. Ne? Es ist auch ein super harter Job. Und ziehe da echt auch meinen Hut, wie manche das Leute auch noch im hohen Alter reisen. Hier in Deutschland jüngst, also unser Clemens Busch, das ist für mich auch sowas, wenn ich das sehe, dass der das alles mit der Hand macht in dieser Marienburg. Ich ziehe da echt meinen Hut.
Und irre,
das
ist, ne? Ja.
Ja, und das macht er mit einer Hingabe, mit einer Besessenheit im positiven Sinne. Krass. Also das, und von daher, klar, ist das immer ein Wunsch, irgendwie einen Wein zu keltern. Aber auch da aufgrund von meiner Arbeit, die ich jetzt oder mein Einblick durch meine Arbeit auf die Weinwelt hatte, wie vielfältig und wie schön jede Region irgendwie ist mit seiner Rebsortenvielfalt oder mit seinen Böden oder, ne, wir sind jetzt im Veltlin, irgendwie in den Bergen, was halt so super Weinbau am Limit ist oder, was es halt alles so gibt, wäre es für mich jetzt eigentlich die allerschwierigste Sache an der, wo würde ich mich jetzt wirklich niederlassen?
Das wäre meine nächste Frage, ne? Also wo wäre denn das Weingut, was du dir...
Wo ich jetzt sage, das ist ja die Rebsorte, die will ich so perfektionieren, dass der Wein da rauskommt, den ich irgendwie, wo ich ein Ziel drin war. Das wäre, glaube ich, was anderes, wenn dein Lebensweg oder wenn du anders ins Leben gestartet wärst, ne? Wenn du vielleicht in der Winzerfamilie aufgewachsen bist und schon immer irgendwie auch, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass das ja immer dieser Erfolg oder diese Qualität, die dann daraus entsteht, irgendwie auf einer langen Geschichte besteht, ob du jetzt in einem Weingut groß geworden bist oder du viel gereist bist, viel Weingüter besucht hast, die Erfahrung angeeignet hast und dann in eine Region gehst und versuchst, eine Rebsorte anzupacken, mit der du nie irgendwie zu tun hattest, finde ich, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, als wie wenn du in einem Weingut groß wirst, schon immer meinetwegen Riesling jetzt angebaut hast und weißt, hast zum Beispiel in der Bibliothek liegen Weine, wie der Urgroßvater Wein gemacht hat, oder Wein, und hast dann irgendwie halt auch so Vorbild und weißt, wie es dein Vater gemacht hat und gehst dann wieder neue Wege. Ich finde es, glaube ich, schon schwierig, wenn du irgendwie wohin gehst, dir jetzt meinetwegen in der Auvergne ein Weingut kaufst und du sagst, ich mache jetzt Gamay und Pinot. Und das kannst du sicherlich sehr gut bis sehr, sehr gut machen. Aber das ist genauso schwierig, jetzt zu sagen, wir machen jetzt einen super guten Pinot Noir in Deutschland, obwohl es irgendwie aus der Tradition in Burgund irgendwie hingehört und dort nach wie vor, glaube ich, schon so die beeindruckendsten Weine macht. Dort entstehen. Und ich hätte jetzt keine Idee, wo ich irgendwie mich niederlassen wollen würde. Es gibt irgendwie überall so interessante Plätze und schöne Gegenden und Rebsorten, die mir gefallen. Ich könnte mich auch niemals auf eine Rebsorte nur fixieren, zu sagen, das ist jetzt mein Lieblingswein. Dafür wäre ich dann auch, glaube ich, fehl am Platz in meinem Beruf. Ne? Ich bin immer offen für Neues und bin auch immer wieder begeistert, was aus so völligen Underdog-Rebsorten, meinetwegen Rosese aus dem aus Ligurien, was da entstehen kann, was du vorher nie auf der Keller hattest oder. Da gibt es ja so viele Beispiele. Und von daher kann ich nicht behaupten wollen, dass ich jetzt Winzer wollen. Ja.
Aber Pinot Noir war das Stichwort. Sollen wir ein Bordeaux probieren?
Das können wir machen. Warum nicht?
Ist provokant, dass ich ein Bordeaux mit zu euch bringe, wo ja Billy mehr oder weniger in seiner früheren Karriere damit bekannt wurde, dass er Bordeaux also relativ stark boykottiert hat und sich dagegen ausgesprochen hat. Deswegen dachte ich also nach dem Thema Sherry, was ja so der Einstieg war auf der einen Seite, dass wir jetzt heute mehr oder weniger hier Bordeaux einschleusen. Aber ihr seid ja gar nicht mehr so anti-Bordeaux, wie es in früheren Zeiten mal war. Ihr habt jetzt mittlerweile auch Bordeaux auf der Karte, hat Billy zumindest meines Wissens erwähnt.
Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Weingüter und es ist ja auch nicht immer, dass wir gänzlich irgendwie
gegen irgendwas sind,
sondern einfach das, was so ein bisschen das Leitbild ist. Es ist ja beim Sherry nichts anderes. Ne? Also wir haben auch kaum Sherry auf der Karte. Wir haben natürlich so die Standards, damit wir dann auf jeden Fall was anbieten können, waren da schon auch selektiv, was wir auf die Karte nehmen.
Wollt ihr unbedingt von allem was auf der Karte haben oder ist das dann so, dass sie sagt, nein, zumindest um die Klassiker zu haben, wollen wir das eine oder andere anbieten?
Also da kann ich jetzt nur von mir aus antworten, mein Gedankengang. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass wir das von jedem müssen, aber es ist auf jeden Fall es ist wichtig, das zu haben, weil du musst es abbilden, ne? Und gerade so mit dieser Außenwirkung, die wir haben, ist es auch unabdingbar, dass wir ein Sherry, dass wir ein Bordeaux auf der Karte haben, weil wir dem Thema Wein ja so zugewandt sind, dass wir das auch für uns ja auch zeigen, dass wir auch in diesen Regionen tolle Produzenten sind, die fernab von der uns bekannten oder auf dem Markt präsenten Struktur auch immer noch Pioniere oder eben so kleine Querköpfe, nenne ich es mal, immer gab, die stur ihren Weg gegangen sind. Wir haben ja auch Rioja, da gibt es dann für uns halt Lobos Heredia, ne, die dann halt einfach so immer ihren Weg gegangen sind, sich niemals der Moderne angepackt hat. Genauso gibt es das in Bordeaux mit dem ein oder anderen Weingut, ob das Château Lepuy ist oder Chagoret, die fernab dieses Hypes, den es da gab, trotzdem immer ihr Ding gemacht haben und tolle Weine daraus entstanden sind. Und wenn du die Weine aus den früheren Zeiten, wie sie gemacht worden sind, trinkst, dann waren das ja auch großartige Weine, die ganz viel Spaß machen. Und natürlich gibt es auch tolle moderne Weine, ne? Also ich bin jetzt vor 2 Jahren auch wieder im Bordeaux gewesen. Und das jedes Getränk hat ja irgendwie seine Berechtigung und auch sein, ne, für den Moment mit dem Essen, mit der Gesellschaft, in der du dich gerade befindest, ist doch das Wichtige irgendwie zu zeigen, da zu haben, wertzuschätzen. Und genau.
Ich habe schon mal vorprobiert, ich finde den sehr interessant, 2019. Früher hat man ja gesagt, eigentlich viel, viel zu jung. Mittlerweile sind die Weine ja so, also finde ich, mit einer Konstanz produziert, dass man diese extreme pubertäre Phase, die sie früher mal hatten, also diese Bordeleser-Weine, wo man sagt, nach 2-3 Jahren muss man die für 5-6 Jahre wegtun, damit sie dann durch die schwierige Phase kommen und irgendwann eine gewisse Reife zu haben, hat der gar nicht. Sondern ich finde ihn sehr offen, ich finde ihn sehr zugänglich. Das Jahr ist Cabernet-lastig. Ich glaube 56% Cabernet, wobei ich da es eigentlich nicht so mag, diese Prozente so runterzubrechen. Zweingut ist bekannt für seine Merlot-Ausprägung. Also das ist fast der komplette Rest ist Merlot, bis auf 1% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot. Mhm. Ich mag Saint-Estève. Mhm. Es ist für mich, und deswegen kam ich in der Tat darauf, als du Pinot Noir gesagt hast, Saint-Estève ist für mich die filigranste Appellation. Das ist für mich so die Appellation, die nicht so mastig ist, die nicht so überstrapazierend Bordeaux-like ist, sondern eine gewisse nuancierte Filigranität mit dabei hat und sich auch wunderbar und dann später auch im Glas entwickelt, was wahnsinnig viel Spaß macht, was ich großartig finde. Und mit Château Pers haben wir das wohl älteste Weingut dort im Saint-Estève. Ich finde schon ein Paradewein dafür. Wie empfindest du ihn?
Auf jeden Fall, wie schon beschrieben. Also dafür, dass es auch sehr Merlot-lastig ist, ist das relativ schlank am Gaumen. Das hat die typische dunklere Frucht, sage ich mal. Schöner Spagat zwischen beiden. Aber du merkst, normalerweise hast du ja, ne, weil du sagst, dass da mehr Cabernet drin ist, schon eher dann auch die dominierenden Cabernet-Frucht mit dieser Johannisbeer etc. Ne? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen unterwürfig von dem Merlot-Aromen. Aber es ist auch am Gaumen nicht eben so dick und nicht so eindimensional, sondern das...
Also finde ich überraschend, weil 2019 ja ein sehr, sehr warmes Jahr war. Mhm. Es war ein extrem warmes, ein sehr, sehr trockenes Jahr. Es gab eigentlich kaum Niederschlag, was ein Riesenproblem war. Und dass er dann trotzdem diese Schlankheit hat, dass der Cabernet dann auch diese Frische, diese ganz leichten Spielereien mit dieser leicht vegetabilen Note, die aber nicht so in diese extreme grüne Paprika geht, sondern einfach eine Balance mit der Johannisbeerigkeit ist, finde ich durchaus interessant.
Ja, das ist auf jeden Fall, was auch zum nächsten Glas einleitet, ne? Oder einlädt. Das ist jetzt nicht so dieser Blockbuster, wie man es vielleicht da aus dem Jahr jetzt schon erwartet, ne? Es ist schon mehr diese kühlere Stil, beziehungsweise zeigt sich jetzt halt einfach ein bisschen nicht so ausladend und so eingekocht. Aber ich denke, das ist ja generell auch jetzt schon auch die Idee der Häuser dort vor Ort, dass die dieses Weglegen auch gar nicht gerade mehr so, ne, das ist dieses Bedarf, dieses Weglegen, dieses Trinkfest in den ersten Jahren und dann eben da halt auch erstmal dann sich ein paar Jahre schließt, dass es auch schon so ein bisschen natürlich die Idee ist von der Vinifizierung, dass die Weine auch gleich
direkt. Bin bei dem sehr gespannt, wie er sich entwickeln wird. Also zum einen natürlich, ob er auch 30, 40 Jahre lagern, reifen kann, sich entwickelt und dann immer noch eine absolute Top-Ausstrahlung hat. Was natürlich, glaube ich, ein Ansinnen letztlich auch der Häuser ist. Ich denke, die werden anders reifen als die Weine aus den 70er, 80er Jahren. Was damit passiert, das macht mich wahnsinnig neugierig. Und ist für mich ein Wein, wie ganz, ganz oft, finde ich, interessanterweise Bordeaux, der mich schon überrascht, wenn ich ihn aufmache. Man hat eine Erwartungshaltung, man hat natürlich auch so sein Textbook, man hat seinen Schubladen, wo man ihn irgendwo reinstecken möchte. Aber wenn er dann offen und im Glas ist, hat er eine eigene Faszination, die ich sehr besonders finde. Und ich finde, Bordeaux ist für mich auch so ein Gebiet, wo es immer Entdeckungen gibt. Also wo man immer wieder Weine findet, also losgelöst auch von den großen Namen, von den großen Marken, die total überraschend sind und die schon immer typisch Bordeaux sind. Aber manchmal ganz, ganz individuell in dieser Typizität sind. Welche Region findest du ist unterschätzt?
In Bordeaux?
Allgemein? Weltweit?
Doch, das muss ich sagen. Und vielleicht ist das jetzt auch völlig falsch, weil ich mich vielleicht gar nicht so dann in der Bubble bewege. Aber für mich ist das schon Loire. Das muss, Loire. Muss ich schon sagen, dass ich an diesem Fluss nach wie vor, die Auswirkung ist ja da und man spricht über diese Region, aber ich weiß jetzt nicht so auf Karten, wenn ich jetzt hier und da mal gehe, findet man es dann, essen gehe, dann findet man relativ wenig oder überschaubar.
Ja gut, Parfumaisons her findet man durchaus schon.
Das findet man schon, denken, ja. Genau. Aber
manchmal Mentus Salon oder auch, aber selten Grancy. Ja. Auch selten Bouvray, also wenn man die großen Namen nimmt und dann, wenn es ein individuelle gibt, stimmt in der Tat. Ja. Sauvigny extrem selten.
Sauvigny, ja, umso weiter du dich dem Delta oder der Mündung dann mit Muscadet bewegst, ist das dann mit Saumur und Anjou, Chinon, ist es dann doch schon irgendwie was, wo ich nicht mehr so oft
auf der Karte. Warum hat das keiner?
Ich weiß es nicht, weil es, das ist keine Ahnung, also für mich ist Chenin Blanc, wenn wir jetzt mal bei Weiß bleiben, schon einer der Rebsorten schlechthin.
Aber auch Cabernet Franc. Also
aber auch Cabernet Franc, ein riesen Cabernet Franc-Fan. Ja. Und vielleicht eben, weil sie dort nicht die Ausprägung hat, wie sie Bordeaux dann mag zu handhaben, weil sie natürlich manchmal mit diesen Paprika, ne, mit diesen Vegetabilien, je nach Jahrgang und nach Winzer, natürlich, das kann man nicht verallgemeinern, hohe Säure vor allen Dingen, auch was natürlich aromatisch ist, sich ein bisschen weniger schnell trinken lässt, wie es jetzt zum Beispiel dann auch eher was aus dem Bordeaux ist, ne? Wo die Weine ein bisschen gedämpfter sind, wo sie einfach ein bisschen mehr über Extraktion kommen, ist es ja da schon teilweise bei Winzern so, dass sie versuchen, die Typizität der Rebsorte, das finde ich immer so spannend, eigentlich so genau wie möglich in die Flasche zu bekommen, dass es manchmal schon für den nicht gewohnten Weintrinker anstrengend wird. Ne?
Weil ist das dann, so?
Naja, also das also ist jetzt mal so, das wäre jetzt mal so meine Interpretation, wenn man jetzt mal Chinons nimmt oder Bourgueil, dass man die Weine schon, glaube ich, erstmal verstehen muss, dass man sich da reinarbeitet und dass man nicht gleich schockverliebt ist. Ne?
Trotzdem hast du im Loire-Tal, also egal fast wo, alle Attribute, die man mit einem tollen Wein in Verbindung bringt. Du hast gelegentlich eine gewisse Fruchtpräsenz, du hast Struktur dabei, du hast Entwicklungsfähigkeit dabei. Für einen Sommelier total einfach, weil er braucht nicht viel lernen. Also es ist ja nicht wie im Burgund, wo du die verschiedenen Einzellagen lernen musst oder die verschiedenen Premier Crus oder Grand Crus oder sonstiges, oder wie in Bordeaux, wo du dich über die Häuser informieren musst und gucken musst, was die Individualität der einzelnen, keine Ahnung, Appellationen ist. Sondern es ist die Loire ist einfach. Also so einfach wie Rhone oder...
Ja.
Also verstehe ich nicht, warum die so wenig präsent ist, aber vielleicht können wir die Lanze dafür brechen und Leute, trinkt mehr Loire oder nehmt mehr Loire auf die Karte und empfehlt mehr Loire. Ja. Also das Gebiet hat es verdient. Du hast halt extrem coole Preis-Leistungs-Relationen dort.
Ja, das stimmt.
Also selbst bei den Hochgewächsen, wenn du sagst, das Beste aus der Region, kosten die teilweise viel, aber eben nicht wie in anderen Regionen oder in anderen Regionen auch in der Welt diesen exorbitanten Obolus dann irgendwo.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, warum man da so schüchtern ist. Sicherlich immer eine Reputationsfrage. Also wir reden ja jetzt auch mal, ne, vom Gros. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber sicherlich auch immer was, ich nehme was auf die Karte, was halt irgendwie sich ohne großes Zutun auch von alleine bestellt wird. Das ist schon auch immer eine Herangehensweise, die beobachtet man. Und das ist ja auch gar nicht mal irgendwie zu verurteilen. Ne? Das ist teilweise auch der personellen Struktur, vielleicht auch der Gaststruktur. Man will ja irgendwie, ne, auch der Gast ist ja König, ohne Frage. Und wenn ich weiß, mein Publikum trinkt halt lieber mehr Schiede oder was weiß ich, dann wirst du sich dem auch hingeben. Außer du hast eine vinophile Persönlichkeit da vor Ort, die das dann in die Hand nimmt und sagt, nee, neben dem machen wir aber auch das und das. Und das sind immer so viele Beweggründe. Aber wie du schon sagst, also allein die Preis-Leistung, allein die vielfältige Einsetzen der Weine, also allein Chenin Blanc, das ist für mich eigentlich immer die Rebsorte, wo ich sage, wenn jemand nicht weiß, was er zu einem mehrgängigen Menü isst, ja, und das ist ein bisschen mehr heller an der Aromatik, dann bitte, auch meine persönlichen Erfahrungen, trinken mittleren Chenin.
Super.
Und ihr habt einfach den ganzen Abend immer was gut
irgendwie. Und Chenin kann alles. Also der kann trocken, der kann süß, ja, der kann reif, der kann jugendlich, der kann kräftig, der kann leicht. Ja. Das ist so eine Rebsorte, die immer begeistert. Und ich finde auch eine Rebsorte, wo ein Sommelier gut mitspielen kann, wo selbst als ungeübter Sommelier du durchaus Präsentations- oder die Möglichkeit hast, dich irgendwie zu profilieren. Gab es für dich mal das absolute Kult oder das absolute grottenschlechte Sommelier-Erlebnis? Also vielleicht so aus jeder Richtung eins, wo du sagst, entweder bei dir selber oder beim Kollegen, kannst gerne mit Namen arbeiten. Nein, Quatsch, also kannst gerne ohne Namen arbeiten, ja, was dich mega enttäuscht hat.
Enttäuscht, ja, das ist natürlich dann schon das nicht auf den Gast oder nicht gar nicht erst das Wahrnehmen, ne? Der
Hattest du das?
Ja, natürlich, das gibt es natürlich schon
täglich.
Nö, das nicht. Also, ja klar, und daraus verändert man sich ja selber auch und nimmt das Thema noch ein bisschen ernster, vielleicht auch aus solchen Momenten, die man selber widerfahren sind. Und das ist natürlich dann schon eher dieses überhaupt nicht drauf eingehen und meinetwegen, wir servieren dann auch den Wein im völlig falschen Glas, so einer total unangemessenen Temperatur oder ich habe auch von 5 gefragten Positionen, alle gar nicht da und mir ist das eigentlich auch egal.
5 an der Zahl?
Ja, das haben wir jetzt auch wieder im Jerez. Also das bei manchen Sachen muss man sich dann schon irgendwie auch wundern, was soll das? Also ich meine, allein mal das Lineal zu nehmen und diese Position durchzustreichen, ja, und das dann eben nicht zu machen, dann zeigt mir irgendwie halt auch, wie ernsthaft man dann seinen Beruf nimmt.
5 an der Zahl?
Das hatte ich schon.
Da wäre ich wirklich...
Ja, da ist man sauer. Ich bin
nicht kleinlich, aber dann so, dann sagst du dann irgendwann, bringt irgendwas, was ihr da habt.
Ja, genau, diese Sachen, die ja, das liegt ja dann nahe, das dann auch zu äußern und man muss ja dann irgendwie halt auch so mal das so ein bisschen dann, glaube ich, auch mal signalisieren, dass das nicht geht. Und selbst auch bei großen Häusern, wo man dann sowas schon hatte, das kann immer mal passieren. Das passiert uns hier auch, dass irgendwas jetzt gerade irgendwie vergessen wurde auszutragen. Aber das ist dann mal eine Position und das versuchen wir halt wirklich auch so gering wie möglich, diese Situation zu halten. Aber ja, das gab schon. Das gibt es. Das widerfährt. Ist dir das noch nicht widerfahren? Also ich meine nicht, das widerfährt dann schon oft.
Also da 5 ist sportlich.
Jetzt nicht nur die Position, auch manchmal so dieses Herablassende oder einfach, ich fahr mein Programm und gehe halt überhaupt nicht irgendwie auf dich ein, sondern ich mache einfach mein Ding und du bist jetzt hier und du hast Friss oder Stirb. Ne? Und
ist
du,
das bei namhaften oder bei eher unbekannteren Häusern passiert?
Sowohl als auch. Das echt? Ist
ach, schade.
Ist auch immer ein bisschen blöd, weil du bist ja selber in dieser Berufung und du weißt, dass es manchmal gute Tage gibt und schlechte Tage. Nichtsdestotrotz musst du die Profession in dir tragen und dann halt irgendwie auch in der Lage sein, dir das nicht anmerken zu lassen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber es gibt manchmal auch einfach arrogante Arschlöcher. Das ist halt einfach so. Und die lassen sich das dann zeigen. Und das ist schon jetzt gar nicht so in Deutschland gewesen, sondern eher auch dann im Ausland gewesen. Und dann weiß man aber auch gar nicht. Ich meine, am Ende ist es auch eine Gastronomie, die einen Gast empfängt und die muss auch genauso wie ein Sterneladen
irgendwie... Hat ihr das Wort Gast inne, ja.
Also man, genau. Ja, genau. Und das vergessen viele und dann ist es irgendwie dann halt auch schade. Aber das, man schneidet sich ja ans eigene Fleisch, indem man dann ja dann auch die Gäste definitiv nicht mehr als Gast begrüßen darf. Ne? Mhm. Aber das ist ja auch keine neue Erscheinung, das gab es schon immer.
Ein großartiges Erlebnis, wo du nachhaltig beeindruckt warst und wo du sagtest, boah,
doch, mittags.
Entschuldigung. Es gab die Nacht.
Doch, also, das muss ich auch ganz klar sagen. Und ich habe auch riesen Hochachtung vor Stefan Gass. Also, das war schon in der Traube Thunbach auf jeden Fall auch ein tolles Erlebnis. wie das nicht nur von der Sommelier-Seite, das kann ich gar nicht so bewerten, weil wir da ein Glas Champagner, glaube ich, getrunken haben und dann eine Flasche Weißwein und dann da wenig Service jetzt war. Der da war, war super und natürlich auch mit in dieses positive Statement meinerseits mit zu integrieren. Aber generell die Art und Weise, wie es schafft, also wir waren ja damals noch in dem in der originalen Traube drüber, also der alten, bevor es jetzt renoviert wurde. Und allein wie du da sitzt, hast du natürlich als jüngerer Mensch, hast du natürlich schon erstmal so ein bisschen die Berührungsängste, weil das klar eine gewisse Gemütlichkeit über den Schwarzwald Interieur dir gibt, aber zum anderen du natürlich auch jetzt das Gastklientel natürlich im Schnitt ein bisschen älter ist wie du, der dann da mit Ende 30 reinläuft und bist dann erstmal ein bisschen reservierter. Aber wie es die auch geschafft haben, tatsächlich dieses Erlebnis für uns so aufzulockern in ihrer Art, dass sie sich auch auf dein Gegenüber so gut eingestellt haben, dass sie das auf Augenhöhe präsentiert haben. Natürlich haben sie irgendwann mitbekommen, dass wir Kollegen sind und so weiter und so fort, aber das tut ja nicht zur Sache. Das ganze Team, es war perfekt. Es war genau in dem richtigen Dossier, wie Perfektion, Herzlichkeit, Gastfreundlichkeit irgendwie stattzufinden hat. Also das kann ich ganz klar so stehen lassen.
Hast du noch Ziele und Wünsche für die Zukunft? Für dich selber beruflich, wo du sagst, das hätte ich gerne, wünschte ich mir, möchte ich noch? Nimm dir ruhig eine halbe Stunde Zeit.
natürlich liegt der Wunsch nahe, auch mit meiner Freundin, die auch aus der Gastronomie kommt, was Eigenes irgendwann mal zu haben, wo man sagt, hey, da wird man alt, das soll nichts Kompliziertes sein, das ist irgendwie was, man trägt irgendwie dieses Begeisterte für die Gastronomie, für deinen Job. Ich meine, ich mache das jetzt auch über 20 Jahre. Man will da drin alt werden und man möchte gern irgendwie einen Platz schaffen, so nach all den Erfahrungen, die man weltweit gesammelt hat, über privates Essen oder jetzt halt auch hier mal jetzt national mit deiner Arbeit, die man in verschiedenen Stationen ausgeführt hat, das irgendwie so umzusetzen, dass man glückselig ist, ne? Dass der Gast irgendwie von deinen Erfahrungen profitiert und auch vielleicht von deinem Wissen, dass du eine gute Weinkarte hast, dass du Soul Food kochst, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Auch in meiner Vergangenheit war natürlich immer die Begeisterung für Sterneläden da etc., aber am Ende ist es das Soul Food, was uns alle glücklich macht. Ne? Wenn wir auch jetzt wieder im Jerez, ich meine, du sitzt in einem einfachen Haus, da kommen ein paar Gildas an, also ein paar einfache Spieße mit Oliven und Anchovies und das bringt schon so viel Glück und so viel einfaches Essen, kann dich begeistern und sowas ist schon, was glaube ich in der weiten Zukunft auf jeden Fall ansteht und was wünschenswert wäre in der Umsetzung mit einer Weinkarte, die überschaubar ist, die trotzdem irgendwie alles bietet, was das Herz glücklich macht und und dass man das vor allem zu zweit wuppt. Ich glaube, dass man einfach so eine Betriebsstruktur schafft, dass man das irgendwie als Paar oder meinetwegen natürlich noch mit ein, zwei Angestellten irgendwie auch ganz gut managt und damit dann irgendwie alt werden kann.
Ne? Vielen lieben Dank, lieber Steve. Ich empfand es in der Tat als beeindruckend, deine Art, deine Herangehensweise, deine Denkweise, deine Sensibilität mit den Weinen umzugehen. Auf der einen Seite schon diese natürliche Weinwelt zu verehren, zu verfolgen, auf der anderen Seite der konventionellen Weinwelt eine wertschätzende Offenheit zu pflegen. Es ist großartig, dass du uns Nobelhart und Schmutzig gefunden hast und dieses besondere Restaurant mit deinem Schaffen und mit deinem Sein bereicherst. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und noch ein ganz großes Dankeschön der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiovini, Segnitz, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt. Dafür, dass ihr an unserer Seite seid und dieses Projekt leben lasst. Und apropos leben lasst, auch ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr bei uns seid, dass ihr uns begleitet, dass ihr fragt, dass ihr kommentiert, dass ihr anregt und dass dank euch diese Sommeliers eine Bühne bekommen. Vielen lieben Dank für euch, fürs Zuhören und fürs einfach bei uns sein. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche, auf den kommenden Freitag und freue mich so ungemein, dass sie nach einer kleinen Babypause wieder zurück ist in der Sommelier, in der Weinwelt und darf sie am kommenden Freitag hier begrüßen, aus dem Schlossberg, aus Perl, die großartige Nina Mann.
Hey, mein Name ist Marian Hens.
Steve Hartsch war mein erster Sommelier-Freund. Wir kennen uns seit 2011 in Berlin. Damals in unseren jungen Jahren als Sommelier konnte man uns sicher diesen spanischen Stempel aufdrücken. Wir hatten eine gemeinsame Leidenschaft fürs Essen und fürs Trinken. Ich denke, so wie wir alle in der Branche. Aber Steve und ich haben das beim Kochen wirklich intensiv ausgelebt. Unsere Menüabende mit anderen Freunden sind bis heute intern bei uns legendär und keiner will sie missen. Natürlich wurde dazu auch entsprechend gut und groß getrunken. Wenn wir nicht gekocht haben, sind wir eben gereist und haben die Weinregionen und die Weingüter vor Ort besucht. Steve schätze ich sehr für seine humorvolle Art, als loyalen Freund, als großartigen Sommelier, der aus meiner Sicht oftmals bis heute in Deutschland unter dem Radar gelaufen ist, obwohl er großartige sensorische Fähigkeiten hat, hat ein Gespür für Raritäten, ist ein Trüffelschwein für die letzten raren und knappen Flaschen, die er immer wieder ergattert und hat mehrere sensationelle Weinkarten in Berlin hingelegt. Steve ist außerdem bekannt für seinen guten Musikgeschmack und, das wissen die wenigsten, Steve ist ein großartiger Tänzer.